This is Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio, der beste Podcast über Wankman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennen die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden. Die News ausgraben über GhostbusterInnen, wenn sie Ghostbusters Afterlife-Infos bringen, ist der Film gefühlt bald in den Kinos drin. Shandor, Vigo und Gozer hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Hallo und ein schönes Halloween. Hier sind wieder eure gruseligen Moderatoren von Spectral Radio. Der Timo und der Danny. Hallo Timo.
Hallo, hier ist Edgar Wallace. Sein Kollege.
Sein Kollege. Geil. Ja, das war die gruseligste Ansage, die wir wahrscheinlich je gemacht haben.
Warte. Nee, das klingt ein bisschen rollig.
Ich wollte gerade sagen, du möchtest die Leute eher verführen, glaube ich.
Ja, ich will. Ich will euren Onkel sexuell verführen.
Super. Ja, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Timo, schön, dass du wieder da bist.
Ja, das stimmt.
Das ist endlose Begeisterung in deiner Stimme. Ja, danke. Jetzt halt's Maul und mach weiter.
Nein, was soll ich denn sagen? Wenn draußen die Sonne scheint und du sagst, Mensch, die Sonne scheint, soll ich dann sagen, nein? Natürlich ist das schön, dass ich wieder da bin.
Ja, du kannst auch die Dinge mal kritisch hinterfragen.
Nee, das ist voll scheiße, dass ich da bin. Ich finde das nicht in Ordnung. Also ob das schön ist, muss ich erst noch zeigen.
Na gut. Dann schauen wir mal, ob heute noch ein Spaß wird für dich.
Es bleibt abzuwarten in dieser unheimlichen Sendung.
Ja, das ist Halloween. Also für uns noch nicht. Für uns noch nicht, aber die Folge erscheint ja an Halloween. Also ist jetzt erschienen. Meine Fresse, ich krieg's auch nach 121 Folgen, keine Ahnung, kriege ich es immer noch nicht hin mit diesen Zeitparadoxen, die wir hier im Podcast haben. Also wir nehmen was auf und da muss man aber vorausdenken, wirklich. Ne? Ich werde es nie lernen.
Zeitparadoxen. Dunkle Nächte.
Ja, danke.
Dort an der Straße. War es ein Vampir?
Ich stand auf der Straße und du gingst vorbei.
Der Vampir singt Schlager. Es ist der Schlager-Vampir von der Bahnstraße.
Jetzt im Kino.
Jetzt im Kino. Ich muss ein bisschen weg. Ich habe mir das so angewöhnt. Ich rede viel zu laut in mein Mikrofon rein. Das ist, echt? Ist doch, ja, das ist doch, fuck, ist es doch. Das übersteuert dann immer so.
Sorry,
Daniel, ich bin echt übersteuernderweise echt in mein Mikrofon reingesprungen.
Ja, du bist ja irgendwie, also kann man das schon? Kann man das
Nein.
schon offen sagen oder
ja,
noch nicht?
Ja, ich hoffe schon. Ja, ich hoffe. Ich glaube, man sollte das auf jeden Fall sagen, damit die Jungs auch ein bisschen Druck haben, das auch reinzunehmen.
Okay, dann sagen wir es jetzt hier. Denn das Schöne ist, der Timo, der wird in der nächsten Folge von dem fantastischen Podcast von den wunderbaren Die Eskapisten zu hören sein. Und darin geht's um
He-Man und die Masters of the Universe. Also genau genommen um den Realfilm mit dem fantastischen Dolph Lundgren. Ach, dieser Name allein schon, Dolph Lundgren.
Heißt er dann nicht eigentlich Lundgren?
Eigentlich ja nicht, weil er ist ja ein Schwede. Also deswegen wird das ja nicht englisch ausgesprochen. Man kann natürlich auch, wenn man international unterwegs ist, Lundgren sagen, aber für mich ist es Dolph Lundgren.
Es klingt schon ein bisschen cooler, wenn man Lundgren sagt, ne?
Ja, weil ich weiß es nicht.
Weil Lundgren, das klingt halt wie ein Kinderbuch.
Ich finde das immer seltsam.
Lundgren.
Ja, wegen Astrid Lindgren.
Ja.
Pippi Longstocking von Astrid Lindgren. Ich finde es immer lustig, wenn deutsche Filmschauspieler in amerikanischen Produktionen unterwegs sind und man sich so angewöhnt, die Namen Englisch auszusprechen, obwohl es halt einfach deutsche Namen sind. So zum Beispiel Diane Kruger. Und die heißt einfach Diane Krüger.
Ja, die hat aber ihren Namen ja auch entsprechend abgeändert, ne? Also die Schreibweise. Die hat ja die Ü-Striche wegnehmen lassen.
Damit die Amis besser drauf klarkommen.
Richtig, genau.
Aber das ist ja nicht mein Pech. Die Amis nicht Namen richtig aussprechen
können. Das ist doch nicht mein Pech.
Ja, dann guck mal, was ist das denn für eine defensive Art und Weise, nach Hollywood zu gehen, ja? Guck mal, kam der Arnold? Haben sie gesagt, Arnold, deinen Nachnamen kann keiner aussprechen. Wir nennen dich jetzt Arnold Strong. Ja, in meinem ersten Film war der Arnold Strong.
Echt?
Ja. Also? Ja. Hercules in New York, Arnold Strong. Und danach hat er gesagt, das ist Quatsch, ich heiße Schwarzenegger. Und so habt ihr das auszusprechen. Und dann haben sie alle gesagt, gut, wenn du Schwarzenegger heißt, dann nennen wir dich auch Schwarzenegger.
You may be Arnold Schwarzenegger, ich bin ein Terminator.
Jawohl, ja.
Eine Kampfmaschine mit einer Doppelwürfel beim Kamizillautomatik.
Ja.
Ja, der Podcast kommt demnächst raus. Das war ja der eigentliche Punkt, über den wir geredet haben. Und da wirst du höchstwahrscheinlich, also wenn nicht Daniel unter uns, ne? Wenn der Timo da nicht zu hören ist, ne, werde ich echt stinkig.
Nein.
Das nächste Mal, wenn wir miteinander skypen, kriegst du richtig Mittelfinger gezeigt, ne?
Nein, Daniel. Erstmal danke nochmal für die Einladung. Das war voll geil. Ich habe mich voll gefreut. Und ja, wenn das lass einfach raus den Kommentar. Der ist peinlich. Der ist peinlich. Ja? Ich hab da auch wieder so persönliche Sachen erzählt, so Anekdoten. Ich dachte, da drüben sind wir unter uns und das kriegt auch keiner mit. Aber jetzt ist das natürlich doof, dass wir das hier angesprochen haben.
Ach so, ja gut, dann nimm's raus.
Ja.
Lass drin, Daniel, lass drin. Ja. Gibt's sonst irgendwas Neues aus deiner bescheidenen Welt, würde ich gerade sagen. Sorry. Das klingt ein bisschen fies.
Die Tage werden wieder kürzer und die Nächte werden wieder
Ja, dann ist es Halloween. Länger. Nein.
Weil das ja eine Halloween-Sendung ist, muss ich zwischendurch immer mal so ein Zeug sagen.
Natürlich.
Ja.
Gehört so.
Was, Danny, ein Schatten hinter dir an der Wand?
Das ist ein Slimer-Kissen.
Oh. Ah. Slimer an der Wand. Slimer an der Wand. Grünschleimer an der Wand. Ja. Mich würde mal interessieren, wie unsere Hörer Halloween begehen. Was macht ihr denn so an Halloween Schönes? Was habt ihr vor? Wen ruft ihr an? Nein, Quatsch.
Lass mich raten, die meisten verkleiden sich als Geisterjäger.
Wahrscheinlich.
Ist eine vage Vermutung. Werde ich übrigens am Samstag wahrscheinlich auch machen. Dann machen wir hier eine kleine Feier zu viert. Also natürlich hier bei uns in den eigenen vier Wänden, da ist das okay. Und da Wir haben gesagt, wir machen uns so ein bisschen zurecht und ich habe gesagt, ich ziehe meine Ghostbusters-Uniform an.
Wie muss ich mir das verirren? Zu zweit oder was?
Nee, zu viert.
Ach, zu viert, okay. Mhm. Ach, der Danny, weißt du, so kennt man ihn,
Potsau.
Die alte Cosplay-Rampensau, so wollte ich das sagen. Also die Cosplay.
Ja, nee, ist ja nicht so, dass ich auf irgendwelchen Veranstaltungen anzutreffen bin. Von daher ist das Vergnügen ja meistens eher in meinen eigenen vier Wänden gegeben.
Ja, habe ich auch schon gemacht in so kleineren privaten Runden. Dann da hatte ich auch noch keinen Pack. Da bin ich dann irgendwie in der Uniform angekommen.
Wir haben das auch mal über Skype gemacht, erinnerst du dich? Ich glaube, war es letztes Jahr zu Halloween oder so? Ich glaube, da hatten wir schon längst unseren Podcast im Kasten und wir haben uns an Halloween verabredet und haben, glaube ich, in Uniform geskypt.
War das so? Ich glaube, dass wir mal in Uniform geskypt haben.
Letztes oder vorletztes Jahr, meine ich. Also, nee, es muss letztes Jahr gewesen sein, weil das Jahr davor habe ich die Uniform noch nicht gehabt.
Ja, wir haben das gemacht. Ich wusste nur nicht, was der Anlass war.
Ich meine, zu Halloween war das, ja.
War etwa der Anlass, dass die Nächte länger wurden und die Tage kürzer?
Mhm. Ja. Thriller. Das werden wir übrigens ganz oft heute hören müssen.
Ja, das ist so, weil wir haben Halloween.
Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber heute ist ja bekanntermaßen Halloween.
Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood.
You all's neighborhood. Okay, geil.
Story of my life.
Ja.
Ja. Ja, sonst Ghostbusters mäßig irgendwas Neues von dir oder so. Da. Neues Merch oder so. Da. Mini-Puffs vielleicht.
Mini-Puffs. Ja, ich habe Mini-Puffs, ja. Kann man gucken im Internet.
Im Internet?
Im Internet, ja. Ich habe ja Mini-Puffs ausgepackt.
Geil.
Zusammen mit Annika. Das war nicht geil. Das war schrecklich, glibberig, schleimig. Und tatsächlich, ich glaube, das hat irgendeiner im Internet irgendwo hingeschrieben. Und dann kam mir auch die Idee, weil wir haben ja so, also erstmal guckt euch dieses Video an auf der YouTube-Seite von Ghostbusters Deutschland. Oder ihr geht einfach auf unsere Internetseite und sucht den Artikel ghostbusters-deutschland.de, nur echt mit Bindestrich. Wer weiß, wo ihr sonst landet in dieser dunklen, finsteren Nacht. und ja, und dann haben wir für unsere Freunde von Mighty Underground, wo ihr alle alles kaufen solltet.
Zwinker, zwinker.
Ja. Diese Bottiche ausgepackt. Also diese Tuben, die sind nicht Tuben, sondern diese, das fiel mir schon im Video nicht. Dosen, ich danke dir.
Ja, sehr gerne, bin ich hier anwesend.
Wir haben Dosen ausgepackt und dann ist ja diese Marshmallow-Creme drin und in der Marshmallow-Creme sind wiederum kleine Tütchen mit diesen Sammel-Mini-Puff-Figürchen. Mhm. Da hatten wir dann zwei rausgeholt. Und ich frage mich im Nachhinein, ob diese glibberige Creme vielleicht deswegen so glibberig ist, weil die einfach ein Jahr lang in irgendeiner Fabrikhalle gestanden ist.
Wahrscheinlich. Also das sah nicht aus, als wenn das so sein soll.
Ja, das ist ja kein normaler Schleim, aber es ist trotzdem sowas von das, ja.
Also ich sag's mal so, wenn man einen besonderen Kink hat, könnte einen das Video auch ein bisschen ansprechen auf eine gewisse Art.
Ja, aber ich sag's mal so, ich habe aber keinen besonderen Kink, ja?
Ja, weiß ich nicht.
Liebe Grüße an Jason Fitzsimmons.
Slimer Booty.
Ja.
Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Manche werden es nicht verstehen, die Anspielung, aber manche schon.
Manche schon.
Und die finden es bestimmt genauso lustig wie wir.
Ja. Wenn nicht, und die es jetzt verstehen, auf die bin ich stolz.
Mhm.
Ja. Denn wir sind in einem Boot. Und damit meine ich nicht, dass ihr ein Protonenpäckchen habt und eine Uniform und ich das habe, sondern ich meine, wir sind wirklich in einem Boot.
Ja, ja.
Ja.
Wir sind darüber hinaus miteinander verbunden. Wir sind quasi alle, wir gehören alle, wie du es so schön in dem Podcast-Beschreibungstext auf deiner Webseite geschrieben hast, den ich übrigens dankenswerterweise auch übernommen habe, jetzt in die Podcast-Beschreibung in unserem Podcast-Feed, ja, weil ich den Text so schön fand, wie du geschrieben hast, Spectral Radio ist Rundfunk für den inneren, für die innersten Kreise des Fandoms, so rum.
Ja.
Sehr schön.
Ich erinnerte mich gar nicht mehr daran. Das ist schon eine Weile her, dass ich das, aber jetzt, ja, wo du sagst, ja.
Den habe ich letztens wieder entdeckt so und dachte mir so, das ist so ein schöner Text. Und dann hab ich den übernommen. Den fand ich viel schöner als meinen Beschreibungstext.
Deiner war auch geil.
Nee, du hast eine tolle Art, Sachen zu formulieren. Ich schreibe immer sehr, sehr nüchtern.
Ich hab eine tolle Art und Weise, Leute auszuschließen, ohne sie zu beleidigen direkt.
Ja. Aber ich sag mal so. Ja, ja. Aber jetzt mal, wer hört uns sonst? Also ich glaube kaum, dass uns viele Leute hören, die, sag ich mal, nur peripher Interesse am Thema Ghostbusters haben. Wobei mich das, da wäre ich mal gespannt, also ob es da vielleicht echt, also ob man sich da täuscht. Ey, ich rede heute wirklich Also ich kriege heute keinen geraden Satz raus, ne? Ich, furchtbar. Schon ganz
Tag
so. Was hat
das zu bedeuten?
Und das, wenn man einen Podcast aufnimmt. Ich hasse das immer. Weißt du, manchmal kann ich so flüssig im Podcast reden und denke mir immer so, geil, war total super. Und dann hast du manchmal echt so Tage, da ringe ich um Sätze. Furchtbar.
Wenn ihr überhaupt kein Problem mit der Artikulation Dannys heute habt, dann schreibt uns einfach keine Kommentare. Und Danny, du wirst sehen, es ist alles in Ordnung.
Das ist eine sichere Bank, ja. Sehr gut, ja.
Ja.
Ja. Ich hab ein bisschen was Neues so.
Du hast das, ich bin, ja.
Mäßig. Ich hab Post aus den USA bekommen.
Geil.
Ist schon ein bisschen her, dass ich das im Podcast erzählt habe. Ich habe ja bei dem wunderbaren Shop Horror Decor oder Decor, wie man es auch immer ausspricht, Horror Decor halt, .net, das neue Slimer Sam Hain Kissen bestellt. Das ist ja aus einer der Real Ghostbusters Folgen, wo Slimer aus diesem Sam Hain ähnlichen Kürbiskopf rausguckt und davon gab es ein sehr, sehr schönes Kissen und das habe ich mir bestellt, zusammen mit einem kleinen Backpack-Clip, also das gleiche Motiv im kleinen Format halt, als kleines Mini-Kissen. Das habe ich mir hier an meinen Pop-Schutz von meinem Mikrofon dran gehängt. Das ist jetzt quasi immer dabei beim Podcasten. Und das große Kissen habe ich jetzt passend zu Halloween hinter mir aufgestellt, wo es Timo leider nicht sehen kann, weil ich mich ein bisschen verschätzt habe beim Aufstellen.
Ich weiß, wie es aussieht.
Okay, sehr gut. Ja, sehr, sehr schön, habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ich finde die Kissen toll. Ich hatte ja auch schon den Terrorhund, den gab es letztes Jahr zu Halloween. Den gab es dann auch noch darüber hinaus eine Weile. Das waren ja noch so Abverkäufe, die werden ja immer nur begrenzt, also begrenzte Stückzahlen hergestellt. Und das sind ja immer Original-Illustrationen. Also das sind ja wirklich Künstler, die das für Horror-Dekor machen. Und dementsprechend sind das halt Zeichnungen, die findest du sonst so nirgends in dem Stil. Und ja, total cool. Also bin sehr, sehr zufrieden. Ich mag das. Ich glaube, wenn die jetzt jedes Jahr sowas machen, dann werde ich da auch jedes Jahr zuschlagen. Und die, weißt du, man kann nicht genug Kissen am Sofa haben. Es ist wirklich so.
Wem sagst du das? Mein ganzes Kissen besteht nur aus Sofa. Nee, andersrum. Mein
ganzes Sofa. Mein ganzes Kissen besteht nur aus Sofa. Finde ich auch gut. Ja, das stimmt schon. Gerade wenn man, wir haben ja so ein recht großes, also auch sehr ausladendes Sofa mit recht tiefen Sitzflächen und so, wo man sich halt so richtig drauflezen kann. Du kennst das, du warst ja schon bei uns. Und jedes Mal, wenn meine Frau und ich, wenn wir uns so abends hinfläzen da, wir stellen immer fest, sind zu wenig Kissen da, immer. Obwohl alles voll ist mit Kissen, aber es ist wirklich so.
Ja, das ist ein Problem, dem Abhilfe verschafft werden kann oder so.
Richtig.
Einfach neue Kissen bestellen.
Ja, die Kissen gibt's auch noch und die Backpack-Clips einfach mal bei Horror-Dekor, ich glaube, .net. Ich muss es gerade mal überprüfen, nicht, dass ich jetzt hier Mist erzähle. Nur ich hier auf die falsche Seite leite. Server nicht gefunden, das ist immer kein gutes Zeichen. Wahrscheinlich war das tatsächlich falsch. Aber das haben wir gleich.
Ich mache ein bisschen doch, spooky Musik.
Doch, horrordekor.net. Horrordekor in einem Buch geschrieben.
Horrordekor.
Ja, die haben ganz viel so Halloween- und Horrorfilm-basiertes Zeugs. Also sind coole Sachen bei. Also da könnt ihr euch gerne mal umschauen. Und das Slimer Kissen, der Sam Hain Spud Pillow, wie es hier genannt wird, und den Backpack-Clip, den gibt's auch immer noch, kann man immer noch kaufen.
Zu dieser
Los, Sekunde. Leute, zuschlagen.
Ja.
Aber vielleicht auch nicht. Bevor ihr dort zuschlagt, hört ihr euch die gesamte Sendung an. Erst dann entscheidet ihr euch, wie ihr mit eurem Geld umgehen wollt.
Och Gott, hör bloß auf, ey. Furchtbar.
Denn wir haben noch furchtbare Preise.
Ja.
Auf euch zukommen.
Haben wir. Gut, wollen wir in die News rein? Rein okay. Starten, rein düsen.
Okay. Entschuldigung, ich bin halt voll im Klischee drin.
Ja, macht nichts. Gehört dazu. News.
Spectre Radio News.
gibt ein paar neue TV-Spots zu Ghostbusters Legacy. Zwei davon zeigen nicht viel Neues und sind auch nicht spoilery. Und ein neuerer Spot ist sehr spoilery, oder zeigt zumindest zu viel. Und man stellt immer wieder fest, man ist inzwischen an dem Punkt, wo man eigentlich nicht mehr Bildmaterial braucht.
Nein, ich deswegen habe ja nichts davon gesehen, außer den einen. Aber ich weiß nicht, ob das der ist, den du spoilery findest oder nicht.
Ich glaube, jetzt ist ein dritter erschienen oder so. Also es gab jetzt keine Ahnung. Es gab zwei, wie gesagt, zwei Schnipsel waren dabei, die man so noch nicht gesehen hat, aber das war jetzt nicht so, dass man dachte, ah, oh Gott, das hätte ich jetzt gern noch nicht gesehen. So, ne, aber ich find's langsam wirklich schwierig. Man ist wirklich an so einem Punkt, wo es zu viel ist.
Ich bin an einem Punkt, wo ich, es geht mir bei Spoilern nicht darum, dass ich keine neuen Szenen sehen will oder so, sondern ich möchte auch keine neuen Einstellungen von Szenen sehen, die ich schon kenne. Ich will keine neuen Einstellungen sehen von dieser Verfolgungsjagd oder wie die mit der Geisterfalle rumhand. Ich will das alles nicht sehen. No. Das ist mir alles jetzt schon zu viel. Der letzte Trailer in der Retrospektive jetzt nochmal, um dann nochmal kurz darauf zurückzukommen, ist mir deutlich schon, ich hätte den nicht gebraucht, glaube ich, so im Nachhinein.
Ja, das ist wirklich.
Der war zu viel. Also, ja, ist so. Und all das brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ich kann das gar nicht beurteilen, weil, wie gesagt, ich habe nur einen von diesen TV-Spots gesehen. Und zwar, egal, ihr wisst ja, Spoilerwarnung, ja? Ist das ein Spoiler? Nein. Jeder, der hier zuhört, hat ja die normalen Kinotrailer schon gesehen. Also wisst ihr, dass in dem zweiten Kinotrailer am Ende Ray zu hören war und auch ein bisschen zu sehen, das wisst ihr. Und das ist jetzt auch kein großer Spoiler, wenn man sagt, da gibt's einen TV-Spot, wo man halt noch ein Quäntchen mehr hört von ihm. Ja, okay, also es ist, den habe ich gesehen. Ja. Ist das jetzt der spoilery ist, nee, oder ist es?
Nee, es gibt ja noch einen, der jetzt irgendwie, glaube ich, ist der heute oder gestern oder so erschienen, keine Ahnung, ich habe den nicht gesehen, ich habe da nur irgendwie so den Ansatz gesehen, zumindest so, dass das Thumbnailen, das war halt mir schon zu viel und es geht anscheinend um das Öffnen einer Falle und da habe ich mir so gedacht, nee, das möchte ich noch nicht sehen.
Ja, das ist so ein Punkt, was ich meine, ich kann mir das ja vorstellen, wir haben auch schon kurze Ausschnitte aus dieser Szene gesehen, aber ich will einfach nicht mehr sehen. Es reicht jetzt. Es reicht.
Ja, ich verstehe auch beim besten Willen da nicht, was jetzt der Anspruch dahinter sein soll. Also, dass man diese kurzen Clips macht, die man entweder im Fernsehen zeigen kann oder eben bei YouTube als Werbung irgendwo vor Videos schaltet oder so, das kann ich total verstehen. Aber warum man dann jetzt noch irgendwie Diverses an Szenen rausballern muss und ständig noch mehr zeigen muss, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Was halt echt so dem widerspricht, wie halt Jason Reitman ja eigentlich wollte, wie man so an den Film herangeführt wird. Ne? Also, aber das ist halt so ein Punkt, wo man auch wieder merkt, dass halt am Ende immer noch die Studios das Sagen haben und wahrscheinlich musste Jason wirklich extrem darum kämpfen, dass zumindest nicht zu viel von den alten Darstellern gezeigt wird, also dass halt Annie Potts gezeigt wird, ist ein Punkt, aber dass man Ray ja zumindest auch nur wirklich im Ansatz sieht und so, ich glaube, das war ein starker Kompromiss.
Ich glaube, er hat echt Glück gehabt, dass Ghost Corps halt das mitproduziert, wo sein Vater ja mitzureden hat. Und er sein eigenes Filmstudio, Bronn heißt das, glaube ich, das halt auch produziert und da halt ein gewisser Anteil Mitspracherecht gegenüber dem mächtigen Sony-Studio besteht, so dass er wenigstens die Originale ein bisschen zurückhalten konnte. Aber sonst hat man das Gefühl, die hauen so alles raus, so nach dem Motto, boah. Habt ihr den schon gesehen? Und guck mal, der kommt hier um die Ecke und
Das ist auch sowas, was ich bei vielen Trailern, deswegen fand ich ja eigentlich bei den bisherigen Ghostbusters Legacy Trailern eigentlich immer ganz gut, außer jetzt beim dritten, da war es tatsächlich ein bisschen too much, so im Nachgang. Aber eigentlich fand ich das immer geil, dass die wirklich, eigentlich wirklich nur an der Oberfläche gekratzt haben, dass du einfach kaum was, also du hast viel gesehen, aber du konntest das irgendwie nicht in den Kontext packen, so. Und wenn ich sonst Trailer sehe, die sind so voll, da werden teilweise auch einfach schon Story-Twists reingeballert. Und ja, du denkst dir, okay, warum muss ich jetzt noch einen Film gucken, so. Und ich verstehe einfach nicht, warum man das macht, so. Es ist einfach Blödsinn, weil es gibt keine Menschen, der das mag, der sagt, ja, ich finde das gut. So, es gibt vielleicht Menschen, die sagen, ja, mir ist es egal, so, weil Spoiler stören mich nicht, aber es sagt doch keiner, geil, ich wurde gespoilert, richtig gut, so. Weiß ich nicht, also wo ist da der Anspruch oder was ist der Sinn dahinter?
Ich weiß, also vielleicht kann ich mal kurz über den He-Man-Trailer sprechen, der gestern rauskam. Der war nämlich auch ganz schlimm. Der ist geil an sich als Trailer, aber das Geile besteht halt nur aus, du merkst, dass der ganze Trailer nach den Kritiken zusammengeschnitten wurde. Also die Leute hatten halt bestimmte Kritiken bei den ersten 5 Folgen. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Das ist nicht das, was uns versprochen wurde. Mhm. Und dieser Trailer sagt jetzt, aber hier habt ihr den Punkt, den Punkt, den Punkt, den Punkt. Das hat euch gefehlt und das kommt jetzt massiv noch.
Ja.
Und es spoilert aber komplett alles. Ja. Und das sowas finde ich auch wieder schade. Dann hätte ich lieber einen Scheiß-Trailer. Ich habe den ja gefeiert, aber ich könnte mir vorstellen, ja, bei Ghostbusters ist es auch so, das, was sie halt irgendwie zeigen können, das zeigen sie halt. Wobei das halt auch früher schon teilweise so war. Also bei Ghostbusters 2 gab es auch so TV-Spots damals. Die waren auch so. Was man immer vergisst, ist bei dem ersten Ghostbusters-Film, der Kino-Trailer, der zeigt die Endexplosion auf dem Dach sogar schon.
Ja, stimmt.
Also du weißt nicht, dass es das Ende ist, aber ja, naja, egal. Ja, aber bei dem Trailer, den ich gesehen habe, wo man ein bisschen mehr Ray hört.
Ist ja kein Trailer, ist ja nur ein Spot.
Ja, ein TV-Spot halt. Dann was hat er gesagt? Oh Gott, war das weit oben?
Take was a little advice. Don't go chasing ghosts.
Ja. Nimm mal ein Rad an, jage keine Geister. Im Deutschen wieder von Bernd Egger gesprochen, der das auch im Film dann macht, das wissen wir mittlerweile. Mhm. Bernd Egger, der hat's gut gemacht, finde ich.
Definitiv, ich finde, das war eine sehr, sehr gute Wahl, weil der ist nah genug an Danneberg dran. Klingt nicht exakt so, ich finde an manchen Stellen zwar schon so. Ich fand zum Beispiel in dem zweiten Trailer, wo er sagt, wir haben geschlossen. Da dachte ich im ersten Moment so, Moment mal, habe ich gerade falsch gehört? Oder also da war er schon sehr nah dran. Es gibt so manche Betonungen, wo du halt merkst, dass es halt nicht Danneberg ist. Aber das ist schon eine gute Wahl und das passt auch. Und ich finde es auch okay. Ich meine, Dan Aykroyd klingt halt auch nicht mehr exakt so wie in jungen Jahren. Und von daher kann ich das immer noch verschmerzen, wenn sich da halt Stimmen verändert haben. Also ich bin bisher so, was so die Synchronstimmen angeht, bin ich echt zufrieden. Also die passen alle ganz gut, muss ich sagen.
Ja. Ich fand hier dieser Nimm mein Rad an. Dieser Teil, das war wirklich sehr, klang wie der alte Herr Danneberg. Und dann habe ich es halt, je länger Sätze sind und so, dann hörst du halt schon raus, wenn das jemand anders ist. Ich höre auch, dass er ein bisschen jünger ist. Aber das ist nicht schlimm. Die hätten da irgendwie auch richtig ins Fettnäpfchen greifen können. Das ist schon in Ordnung. Aber es bleibt abzuwarten. Wir müssen den Film gucken. Mhm. Ja.
Ist eigentlich der Synchronsprecher für Bill Murray gesetzt? Also
ja, das ist Thomas Nero Wolf.
Der ist jetzt quasi der Stammsprecher von Bill, oder?
Nee, ist er nicht. Der Stammsprecher von Bill ist Bodo Wolf, der das in The Dead Don't Die gemacht hat.
Ja.
Ich habe jetzt wieder einen Film gesehen mit Bill Murray. Die Tage im Kino, der neue Wes Anderson-Film, French Dispatch, das ist Arthouse. Mhm. Leute, guckt Arthouse, das ist cool, obwohl das ein schwacher Anderson-Film, aber da ist Bill Murray immer dabei. Da war es auch wieder Bodo Wolf. Und Bodo Wolf ist echt kein schlechter Sprecher und auch im richtigen Alter, aber er ist sehr beliebig. Mhm. Das ist ein bisschen schade.
Ja, ich habe mir in den letzten Tagen noch mal den allerersten Legacy-Trailer angeguckt, mehrmals, weil ich halt nochmal wegen der Stimme auch so nachhören wollte, gibt es ja eben dieses Zitat von Peter aus dem ersten Film, ne? Nenn es Schicksal, ja. Nenn es Glück und so. Also ich, natürlich ist das ein großer Unterschied zu Arne Elsholz, so. Das, du wirst aber nie jemanden finden, der halt auch nur ähnlich klingt, so, würde ich mal behaupten. Zumindest fällt mir keiner ein.
Ja.
Aber ich finde, Thomas Nero Wolf hat irgendwie eine Art, die ich auf einen Peter Venkman anwenden kann, bei dem, was wir bisher wissen, nämlich von den Rückseiten der Plasma-Figuren, dass er halt jetzt Professor ist und so weiter. Und er scheint ja, es ist ja viel passiert und er scheint ja wirklich nicht mehr exakt der gleiche Charakter zu sein, wie es halt in den alten Teilen so war. Und ich finde, das ist eine Stimme, die kann ich irgendwie von der Art her gut auf einen alten Peter Venkman anwenden. Und von daher bin ich eigentlich doch ganz zufrieden mit der Wahl.
Ja, das Problem ist, ich hab den zu viel gehört. Ich weiß, wie der Mann aussieht, der da spricht. Ich weiß, wie der heißt. Ich weiß, der hat Wolverine gesprochen, der hat Giles bei Buffy gesprochen, der hat Woody Harrelson gesprochen, der zusammen mit Bill Murray aufgetreten ist in Zombieland. Ich höre die Stimme halt irgendwie von dem Mann und ich höre nicht, ich schaffe das nicht, einen Bill Murray daraus zu hören. Deswegen hoffe ich, dass ich mich da ein Stück weit rausnehmen kann. Aber es gibt einen anderen Sprecher, den hätte ich lieber gehabt. Den habe ich auch damals, wir haben ja mal über Synchronsprecher oder Synchronisation gesprochen mit dem Timo Schuren damals. Da, ich weiß jetzt leider nicht, wie der Name ist mir gerade entfallen. Den hätte ich aber lieber gehabt. Aber es ist, ich will mich nicht beschweren, es ist okay, ist gut.
Ist gut jetzt.
Ja, nein, es ist gut. Also ich finde, es kann so viel schief gehen bei Synchronisation. Da können so schlechte Wahlen getroffen werden.
Ja.
Und allerdings. Es ist schon in Ordnung. Also ja, ist okay.
Ich suche übrigens gerade raus, welche, oder versuche gerade rauszufinden, welche Folge das nochmal war, falls für so einen Einsteiger, die das gerne nochmal nachhören möchten.
Ja. Also der Mann, den ich präferiert hätte, heißt Joachim Tennstedt. Joachim Tennstedt hat auch damals Tom Hanks gesprochen. Und das wurde ja auch dann von Arne Elsholz übernommen. Und der Tennstedt ist dann für Tom Hanks später auch noch mal genommen worden öfter. Den finde ich gut. Er hat auch dieses Verschmitzte. Und ich finde, diesen alten Arne Elsholz hätte er auch so ein bisschen drauf gehabt. Aber ich mag auch Thomas Nero Wolf.
Ja, ich finde ja das immer spannend. Also mir geht's jedenfalls so, dass ich oft Synchronsprecher, obwohl ich die Stimmen halt kenne und eigentlich auch so die Synchronsprecher halt im Kopf habe, also wie die heißen mit den Stimmen und so weiter, geht's mir oft so, dass ich das, weil ich halt wirklich dann immer die Figuren vor Augen habe und halt wirklich so immer im Geschehen der Geschichte und sowas bin, wenn ich einen Film oder eine Serie gucke, mir fällt das mal wieder auf, dass ich das dann gar nicht so wirklich realisiere, welcher Sprecher das ist. Und erst wenn ich im Nachgang drüber nachdenke. Also, weiß nicht, wahrscheinlich werde ich auch hier im Kino sitzen und hinterher sagen, ach ja, stimmt, das war ja der auch Woody Harrelson spricht und keine Ahnung, bla bla bla. Aber ich finde schon, dass der, natürlich ist eine Stimme immer ein Stück weit natürlich erkennbar und gerade Thomas Nero Wolf hat ja wirklich auch eine Stimme, die erkennst du halt, also die ist halt charakteristisch. So,
das sieht er auch so.
Aber ich finde, dass der schon auch, dass man merkt, dass der verschiedene Darsteller und auch verschiedene Figuren immer auch so ein bisschen anders versucht zu sprechen. Also, weiß nicht, also ich bin da eigentlich echt positiv gestimmt, was so die Synchronsprecher angeht und die Sprecherinnen. Ich finde bisher aus dem Trailer raus, natürlich muss man sagen, die Trailer und die Spots, die sind nicht besonders geil gesprochen, was aber halt auch daran liegt, dass das halt mit der heißen Nadel gestrickt ist oft sowas und da nicht so sorgfältig drüber geschaut wird, wie so ein Trailer eingesprochen wird oder so ein TV-Spot. Das wird ja im Film höchstwahrscheinlich alles ein bisschen schöner klingen. Aber ich bin da gespannt und ich freue mich auf die Synchro.
Ich bin auch gespannt auf die Synchro.
Ich lasse das mal so stehen. Ja. Falls ihr übrigens nochmal das Gespräch mit Timo Schuren nochmal nachhören wollt, das war Folge 22. Da haben wir über die Synchros der Ghostbusters-Filme gesprochen.
Stimmt, Folge 2. Oh Gott, das ist lang her. 100 Folgen fast. Ja, die ist schon, hat mir neulich schon gehabt, dass so eine zurückliegende Folge 100 Folgen zurück war. Ja, was haben wir denn noch so?
Fortnite.
Ja, da habe ich keine Ahnung von.
Da kann ich auch leider nicht viel zu sagen. Ich habe das nie gespielt und ich bin auch nicht so tief im Thema. Aber ist das jetzt schon raus, das Add-on für Fortnite?
Ja, das ist schon raus. Und ich sehe gerade, das Angebot gilt für 2 Wochen. Das heißt, wenn diese Folge regulär am Halloween erscheint, habt ihr noch 2 Tage Zeit, euch diese Sachen runterzuladen.
Okay, also es gibt neue Quests, neue Items, neue Skins, also die Ghostbusters Uniform könnt ihr euch im Spiel besorgen. Es gibt irgendwie so ein Flieger in so einem Ecto 1 Design, ganz abgefahren, so ein Protonenhammer, die Geisterfalle und das Pack, ganz oldschool, aber teilweise sind auch echt obskure Sachen dabei, ein leuchtendes Logo auf dem Rücken, keine Ahnung. Also wie gesagt, bei Fortnite, da sind wir beide echt raus. Da können wir nicht so viel zu sagen, aber ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit. Also 2 Tage. Ja,
beide keine 12-jährigen Kinder. Deswegen können wir euch da nichts zu sagen.
Ich weiß nicht, ob das nicht auch durchaus ältere Spieler hat.
Ja, ist das so? Spielen das auch 16-Jährige?
Ich glaube, man vertut sich da manchmal.
Okay. Na, ich weiß, dass es irre populär ist. Ich will mich da jetzt auch nicht mit irgendjemand anlegen. Aber ich hab halt einfach keine Ahnung davon. Dementsprechend.
Ich auch.
Kann ich euch nur sagen, es gibt da Inhalte für runterzuladen.
Genau. Aber die Leute werden es eh finden, die das spielen, oder werden es schon längst gefunden haben. Aber wir dachten, wir erwähnen es mal in den News, weil es gehört ja irgendwie da rein. Aber dann können wir auch direkt zum nächsten Punkt springen, wenn wir da sowieso nichts groß zu sagen haben.
Ja, Punkt.
Der nächste Punkt ist ein bisschen spannender. Ghostbusters Legacy, beziehungsweise Afterlife, wird keinen Soundtrack bekommen.
Oh nein!
Schaurige Nachrichten an diesem Halloween.
Was natürlich nicht heißt, dass es keinen Score geben wird, aber es wird halt keinen Soundtrack mit Popsongs geben.
Oh verdammt, oh nein, und mir ist das scheißegal. Das
ist ja gemein. Auch, witzigerweise, ich habe das gelesen und ich dachte mir, also alle, die da irgendwie so drauf gehen, voll schade, das gab's so bisher zu jedem Film. Ich dachte mir so, also mal ganz im Ernst, es ist ja nicht so, dass die Soundtracks dafür bekannt sind, dass sie nur Songs enthalten, die alle was irgendwie mit Ghostbusters zu tun haben oder mit den Themen in den Filmen oder mit den Szenen oder was weiß ich was. Also, und bevor das so ein Schmuh wird wie der 2016er Soundtrack, der halt irgendwie 10 Versionen vom Titelsong hatte und dann halt noch ein paar Uminterpretationen, die das Lied genommen haben und einfach irgendwie zu anderen Songs umgebastelt haben, so. Also quasi fast schon Remixes waren und dann so ein paar Originale, so. Ach, wirklich, dann lieber nicht.
Who you gonna call, who you gonna call,
das,
when you need somebody.
Das fand ich noch irgendwie cool, weil das halt diesen bekannten Spruch genommen hat und das irgendwie zu so einem Liebeslied umgemünzt hat. Das fand ich noch irgendwie kreativ.
Ja, war es auch. Es war einer der besseren Titel. Die ganzen Remixes, außer die im Film vorkommen, hätte ich nicht gebraucht. Nee. Einfach 5-mal dasselbe Lied drauf. Ich fand das Album fand ich cool. Das steht für mich für so eine bestimmte Zeit halt irgendwie.
Ja.
Das war auch gut, da hatten wir gerade unsere ganzen Stände und als Standplatte war es geil. Ja. Da hast du halt einfach eine Ghostbusters-Platte mit Songs mehr gehabt als diese anderen beiden. Aber ich brauch's nicht unbedingt für einen Film und ich nehme an, das hat auch damit zu tun, dass im neuen Film wahrscheinlich auch nicht so viele Popsongs gespielt werden.
Ja.
Und dann muss man nicht irgendwie ein Album rausbringen, wo dann irgendwie draufsteht, inspired by the movie oder so.
Ja, eben.
Sowas gab's auch früher ganz oft und es hat halt überhaupt nichts mit den jeweiligen Filmen zu tun gehabt.
Ja, also wir wissen ja, also von einem Song wissen wir ja, dass der irgendwie im Film vorkommen wird. Das ist ja diese 60s-Cover-Version von dem Ray Parker Jr. Song.
Ja.
dafür brauchst du jetzt aber auch kein Soundtrack-Album machen und dann noch irgendwelche Songs mit dazu klatschen, nur damit du halt irgendwie so LP-Länge erhältst. Das Ding wirst du sowieso im Streaming überall kriegen. Das ist auch, glaube ich, inzwischen so Soundtrack-Alben, weiß ich gar nicht, ob das noch so ein Ding ist. Ich glaube, Filmscores sind da eher ein Thema, weil das eben auch viele Film-Nerds anspricht, die sich halt auch wirklich dann die CDs oder Vinyl-Veröffentlichungen dann auch wirklich kaufen, weil sie das sammeln. Aber so Soundtracks, die so zusammengewürfelt sind, ich glaube, der Markt, der ist auch so ein bisschen weg inzwischen.
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Früher war ich da mehr drin. Da habe ich alle Alben gekauft zu geilen Filmen, die ich toll fand. Aber ich bin auch grundsätzlich eher ein Score-Fan, deswegen.
Ich auch, ja.
Das geht in Ordnung für mich.
Ja.
Und Score ist auch irgendwie sowas, wenn so ein Score so ein paar Tage rauskommt vorher oder eine Woche vorher raus, das finde ich cool, wenn du dann halt irgendwie den schon ein paar Mal hören kannst und dann schon irgendwie eine Beziehung zu der Filmmusik aufbauen kannst.
Ja.
Und du nimmst das dann auch irgendwie anders wahr. Ja, wenn ich den Filmscore noch nicht kenne und ich gucke mir dann einen Film zum ersten Mal an und auch wenn die Musik gut ist, manchmal nimmt man die gar nicht so wahr, so bewusst, weil halt einfach auch so viele andere Eindrücke sind. Und wenn du die Musik aber schon ein bisschen kennst, dann ja, dann geht man da eher mit.
Ja, das stimmt. Geht
mir zumindest so.
Das ist wirklich so, ja. Bisher gibt's ja noch gar keine Daten zu dem Score. Die sollen ja aber wohl in Kürze dann kommen. Also es macht ja Sinn, der Film kommt ja jetzt in Kürze und dann wird ja der Score auch parallel erscheinen und insofern wird es da wahrscheinlich auch demnächst dann die Details geben und es wird dann gelistet sein. Ich habe bisher mal geschaut, aber hab's noch nirgends gefunden, also mal schauen.
Ich nehme an, dass wir gar nicht suchen müssen danach. Bevor wir das finden, hat der gute Jason Fitzsimmons das schon
von Ghostbusters News, ja, der ist ja immer extrem fix. Das können wir eigentlich mit hier reinpacken. Das ist ja so der nächste Newspunkt. Da haben wir eigentlich einen fließenden Übergang.
Ja.
Es gab ja ein bisschen Concern.
Ja.
Das deutsche Wort fällt mir gerade nicht ein. Besorgnis.
Bedenken.
Besorgnis. Bedenken. Danke. Bedenken. Im dritten Trailer ist ja diese Neuinterpretation des Ghostbusters-Themes als orchestrale Version zu hören.
Als orchestrale Wuchtbrumme.
Ich find's ganz cool. Ich mag's.
Ist auch cool. Ich mag's auch.
Und da haben schon, also Kenner der bisherigen Scores und des Stils von Rob Simonsen haben sich so ein bisschen gewundert, weil das wohl nicht wirklich als sein Werk zu erkennen ist oder nicht wirklich seine Trademarks enthält. Und der gute Jason von Ghostbusters News hat inzwischen auch bestätigt, dass dieses Stück nicht Teil des Scores ist. Also das ist anscheinend wirklich nur für die Spots und die Trailer produziert worden und nicht von Rob Simonsen selber.
Es hört sich tatsächlich auch ein bisschen anders an als die stilistisch, als die Fitzel, die man bisher so mitbekommen hat.
Ja, die waren alle, die hatten ja alle so einen starken 80s-Score-Hauch. Also die klang ja wirklich teilweise sehr, sehr oldschool, fand ich. Und das hier, es klingt ja wieder sehr, sehr modern. Und da haben ja auch schon viele gesagt, das klingt irgendwie ein bisschen, das hätte auch zum Reboot passen können.
Ja.
Stimmt schon irgendwo. Also
ja, weil das Reboot auch so ein Teil da im Film hatte. Ja. So eine orchestrale Version.
Ja, also ich find's cool irgendwie, aber wenn das jetzt nicht im Score enthalten ist und nicht dazu gehört, nicht im Film zu hören, das bin ich jetzt auch irgendwie nicht böse. Also weiß nicht, also ich würde es halt auch nicht vermissen. So spektakulär ist es dann
ja,
auch.
Ja, ich hätte schon gedacht, ich dachte ja erst, das ist im Film und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wo das vorkommen könnte und mir so ein paar Szenen vorgestellt und das hat mir gut gefallen, von daher keine Ahnung, hätte mich jetzt auch nicht stören, wenn das drin gewesen wäre. Ich habe da ein anderes Verhältnis als alle anderen. Mhm. Also da war, glaube ich, einstimmig Ablehnung größer als Zuspruch.
Ja, durchaus. Hast du noch irgendwas dazu? anzumerken?
Zu sagen? Nein, dazu habe ich nichts anzumerken. Okay. Ich habe da wirklich einfach nichts anzumerken.
Dann übergebe ich das Mic jetzt an dich.
Es gibt. Ich würde über die YouTube-Folgen erst noch sprechen, genau. Weil das, ich da einen fließenden Übergang schaffen kann.
Deswegen wollte ich an dich übergeben, mein Lieber.
Da ist die Frage, haben wir denn letztes Mal schon über die Folge Eyes of a Dragon gesprochen? Extreme Ghostbusters?
Nee, die haben wir letztes Mal noch nicht erwähnt. Das kam ein bisschen spät.
Okay. Wollte gerade sagen, weil das kommt mir so unbekannt vor. Okay, also es gibt zwei neue Extreme Ghostbusters-Folgen und eigentlich auch zwei neue Real Ghostbusters-Folgen, die in die Real Ghostbusters-Folge kommt, aber von uns aus gesehen erst in der Zukunft. Dann reden wir einfach nächstes Mal drüber.
Ja, genau.
Und das ist einmal bei Extreme Ghostbusters. Ich mache erstmal die Real Ghostbusters-Folge, ja, okay. Dann machen wir ganz viel Extreme Ghostbusters. Ja. Also bei den Real Ghostbusters haben wir die Folge Dr. Doctor.
Eine meiner Lieblingsfolgen.
Meine auch, auf jeden Fall. Das ist eine meiner Top-10-Folgen und das ist das Chemie-Monster.
Die ist so toll. Jetzt.
Ja, da geht's ja darum, dass die Ghostbusters unterwegs sind, in so einem Chemielabor einen Auftrag haben und dann ballern die auf so einen riesen Bottich und so eine Säure, bevor vorher ein Geist durchgeflogen ist, ergießt sich, also der Inhalt ergießt sich über sie. Dann kommen sie heim, waschen das ab, aber das, dieser komische, schleimige Substanz, die wächst halt nach auf der Haut. Dann kommen die ins Krankenhaus und es sind lauter bizarre Momente. Ja. Und dann wachsen auch so Ohren und Augen und Nasen auf ihnen und ja.
Die Folge schafft so einen geilen Spagat, weil zum einen hast du da so alberne, doofe Gags drin, die aber so lustig sind. Mhm. Und trotzdem ist das gruselig genug, weil du halt dieses mysteriöse Zeug hast und dann wächst ja irgendwie bei Ray noch dieses Auge raus, ne, und sowas. Und das finde ich cool. Also das ist echt so eine Folge, finde ich, die atmet so den Ghostbusters-Vibe wie sonst nur was. Also, keine Ahnung, die finde ich so hervorragend geschrieben, die ist gut animiert, finde ich. Das ist ja auch nochmal ein großer Pluspunkt. Es gibt ja Folgen, die durchaus mal geile Stories haben, die dann aber optisch nicht so schick sind. Und ich finde die Folge, da stimmt irgendwie alles.
Ja, die ist mega. Die ist super. Ganz großer Klassiker und Empfehlung.
Ja.
Genau. So, dann haben wir eine erste von zwei Extreme Ghostbusters-Folgen, zwar Folge 28, Eyes of a Dragon. Da geht's nach Chinatown.
Im Deutschen glaube ich, der Knochendämon.
Knochendämon, genau. Wieso denn bloß? Und wie war das? Der böse chinesische Geist Gu Mo?
Mhm. Der Menschen, die Knochen stiehlt.
Nicht Timo, sondern Gu Mo.
Mhm.
Das ist mein böser chinesischer Zwilling.
Das heißt ja guten Morgen eigentlich.
Ja, stimmt, ja. Das ist ein Schuft. Also der kommt so freundlich um die Ecke und dann klaut er dir die Knochen.
Ein
also,
Schuft.
Im Grunde genommen ist es so typisch Extreme Ghostbusters. Da kommt ein Dämon, der macht ganz viel Böses mit so Menschen und verunstaltet die oder erleiden furchtbare Schicksalsschläge und dann wird er halt eingefangen und dann ist wieder gut. Aber hier gefällt's mir ein bisschen, weil durch dieses chinesische Setting ist halt ein bisschen mal was anderes halt. Ich finde, das hat immer was. Ich mag sowas.
Ich fand die Folge immer doof.
Ja?
Ja, die habe ich auch.
Aber der Gu Mo ist doch auf dem großen Knochen, auf dem Drachen geflogen.
Ja,
ist voll
so
cool,
schön. Ja. Nee, weiß nicht, als ich die Serie jetzt das letzte Mal wieder durchgeguckt habe, war das auch die Folge, die ist an mir echt vorbeigerauscht irgendwie, weil die für mich echt nichts Interessantes zu bieten hatte. Selbst dieses Chinatown-Setting, ja, es ist mal was Neues und bringt ein bisschen Frische rein, aber es wird ja auch nicht so richtig viel Cooles daraus gemacht. Ich weiß nicht. Es ist halt irgendwie, nimmst die Ghostbusters und pack sie da rein, so, Punkt. Also mehr wird ja daraus irgendwie gar nicht gemacht. Und dann hast du noch irgendwie diesen Callback mit diesem CIA-Typen irgendwie oder FBI-Typen, wo du noch mal diesen Callback zu der Folge mit dem Gremlin hast irgendwie.
Ja.
Und, weiß nicht, die kabbeln sich dann halt mit den oder er kabbelt sich halt mit den Ghostbusters zwischendurch und so, aber da kommen auch keine guten Gags bei rum und ist leider echt eine Folge, die ist schnell vergessen, leider. Also meiner Meinung nach.
Ja, wie gesagt, ich mag das Setting, aber die Folge an sich ist schon nicht toll, das stimmt. Und ist halt auch so ein Kiddie-Quatsch. Ich meine, wenn du jemandem die Knochen entfernen würdest, dann stirbt er halt.
Richtig.
Der liegt ja nicht rum mit offenen Augen und denkt sich, scheiße, ich würde jetzt eigentlich gern mal irgendwie da aufstehen und irgendwas machen. Und ich, es geht einfach nicht, weil ich keine Knochen habe im Körper. Das ist schon blöd.
Ja.
Und es ist halt auch immer dieses Märchenhafte bei Extreme Ghostbusters, was mich ein bisschen stört. Am Ende wird dann alles wieder gut. So dieses Disneyland irgendwie. Also auf der einen Seite ist es ganz düster und so, und dann hat es aber dieses Disneyland-Ende.
Ja, weiß nicht. Ach, weiß ich. Das finde ich eigentlich nicht so schlimm. Also das hat mich nie gestört. Eigentlich fand ich das immer ganz gut, weil ne, die Ghostbusters sorgen halt dafür, dass am Ende alles gut wird. Also war für mich immer die Message.
Ja, ich hätte es halt schön gefunden, wenn das gar nicht so schlimm gekommen wäre erst. Aber gut.
Na gut.
Übrigens, Freunde von Gummo dürfen ihn Gummi nennen. Warum säufst du jetzt?
Ach, nur so.
Der Danny,
manchmal bin ich müde.
Der Danny gehört nicht zu der Runde der Exklusiven, die Gummo Gummi nennen dürfen.
Genau.
Und deswegen seufzt er.
Stört mich seit Jahrzehnten schon.
So.
Jetzt kommen wir
zu
einer Knallerfolge.
Zu einer Knallerfolge, ja, in ihrer zweitbesten Form.
Ja.
Und zwar Folge 29, Till Death Do We Start. Oder
im Deutschen, Die Braut ohne Haut.
Die Braut ohne Haut.
Da finde ich den deutschen Titel richtig gut.
Ja, ich auch. Glaubst du es?
Glaubst du es?
Glaubst du es?
Glaube ich nicht.
Okay. Ja, erzähl du doch mal, um was es da geht.
Es geht um einen Mann, der
chinesischen Dämon namens Gummo.
Um einen Mann, der ein Haus hat das geerbt oder gekauft? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
Ich weiß es nicht.
Egal, jedenfalls bezieht er ein neues Haus und sieht im Schuppen so einen Brunnen stehen, wie so ein Wunschbrunnen halt. Und er schmeißt da eine Münze rein und er ist halt Single und schon das wohl sehr, sehr lange. Und er wünscht sich halt, dass er endlich mal irgendwie jemanden kennenlernt und so. Und dann steigt halt eine Braut aus dem Brunnen auf, die halt keine Haut mehr hat, also nur noch aus Fleisch und Knochen besteht und ihn halt ständig verfolgt und durch Spiegel dringt und so. Und ja, er ruft halt die Ghostbusters und die veranstalten dann eine Pyjama-Party, um halt ihn zu bewachen und schützen zu können vor der Braut. Aber sie rechnen nicht mit der Hartnäckigkeit der Braut. Und somit entsteht eine verbitterte Jagd.
Ja,
ich mache das
richtig.
Übrigens auch gegen Geld. Sachen zusammenzufassen.
Ja, dann mach das doch
also
mal.
Also falls jemand so blöd ist, mich bezahlen zu wollen,
dann könnt ihr das machen. Und Annika kann euch jetzt mitteilen, wie das geht.
Ja, den Spot wollte ich später noch einspielen.
Ach so, okay, verdammt. Das war so eine Steilvorlage.
Ja. Aber die Folge ist ja jetzt gar nicht, also das ist ja eigentlich nur die Brücke gerade, weil wir haben ja jetzt noch was Exklusives hier im Podcast.
Ja, ich mochte die Folge immer. Das ist eine der besseren Extreme Ghostbusters-Folgen. Mhm. Und deswegen ist das eine der Folgen, die Pate stehen durfte, um sehr frei interpretiert zu werden für das neue Hörspiel unserer eigenen Serie, das morgen erscheint, beziehungsweise wenn ihr das hört, schon ein paar Tage raus ist. Mehr Informationen unter ghostbusters-deutschland.de. Ja, die Folge heißt auch Die Braut ohne Haut, weil der Titel, wie du schon festgestellt hast, geil ist.
Siehst du?
Ich habe mit verschiedenen Titeln gespielt, aber es war wirklich witzig und lustig und es passt auch in die Tradition unserer Folgen. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht.
Den hören wir uns jetzt an.
Ich habe vor kurzem ein Haus gekauft, draußen in der Nähe von Sleepy Hollow.
Okay, ist es ein kopfloser Reiter? Oder Motorradfahrer?
Amazing!
Ruhe, Mr. Miller.
Sorry, es ist vielmehr eine Braut, ohne Haut. Ja.
So, was ist neu?
Nun, also es gab da diesen alten Brunnen und ich, ja, wissen Sie... Ich bin sehr allein und dachte ich mir, aus Spaß werfe ich mal eine Münze rein und schau, was passiert.
Übler Fehler.
Das können Sie laut sagen, denn dann war sie auf einmal da. furchtbar anzusehen in einem dreckigen Hochzeitskleid. Und, wie gesagt, ohne Haut.
Verstehe.
Los, die Alte mache ich fertig, notfalls auch ganz alleine. Gib mir einen Strahler. Bam!
Miss Brooklyn, bitte schieben Sie doch Mr. Miller in sein Büro und klemmen Sie einen Stuhl vor die Tür.
Natürlich, Miss Melnitz.
Was? Nein, hey, Brooks, lass das!
Das ist nur noch schlimmer.
Also, ich protestiere, das ist Diskriminierung.
Danke, fahren Sie fort.
Sie kommt durch die Spiegel und sie verschwindet auch durch sie. Ich habe alle Spiegel im Haus zerschlagen, sogar die am Auto. Aber ich kann doch nicht... Ich kann doch nicht ein Leben ohne Spiegel führen.
Er deutete aufgelöst auf seine Frisur, die wie ein zerzaustes Vogelnest aussah.
Leck mich am Arsch. Was ein geiler Ausschnitt. mir fällt ja auf, beim letzten Mal war es ja auch schon eher so ein Dialogausschnitt, also halt, also Zusammenspiel von Figuren, wo es ja vorher eher actionreiche Ausschnitte waren. Hat das einen bestimmten Grund, dass du jetzt eher solche Schnipsel wählst? Oder ist das unbewusst?
Naja, die Ausschnitte suche ich schon immer sehr bewusst aus. Also hier zum Beispiel wollte ich nicht zu viel spoilern, weil die Folge, also es geht natürlich um diese Geschichte, dieses Menschen, der hat bei uns eine andere Hintergrundgeschichte. Ich glaube, in der Fernsehfolge war es ein sehr erfolgreicher Banker oder Broker.
Finanzmensch,
also der war schon sehr, sehr gut gestellt. Hier ist es nun ein Sozialarbeiter, der dieses Haus sich kauft und ein bisschen zur Ruhe kommen will und dann dieselbe Geschichte halt, findet er diesen Brunnen und wirft da eine Münze rein und kommt die Braut ohne Haut raus. Und das ist aber so die Rahmenhandlung für ganz viel, was halt außerdem passiert. Wir befinden uns ja gerade in so einem Mehrteiler, also das baut ja gerade auch ganz böse aufeinander auf und dann passieren halt einige Sachen. Wir haben viel Fanservice diesmal dabei. Da haben wir zum Beispiel eine Figur auftreten, die früher sehr beliebt war. In Real Ghostbusters, in der Zeichentrickserie, kam die nur einmal vor, aber bei uns kam die halt sehr viel vor und mit sehr viel Interaktion mit Ray und Janine. Ja. Da haben wir halt einen Gastauftritt und deswegen, das ist auch der Grund, warum ich keine Action-Szene jetzt nehmen konnte, sonst hätte ich das gespoilert. Die Leute, die das unsere Serie gehört haben, wissen sowieso, wer gemeint ist.
Ja.
Also da haben wir mal einen Gastauftritt. Wir haben übrigens noch geile Gastauftritte in den nächsten Folgen. Also steigert sich jedes Mal. Und dann passiert halt auch noch was anderes, so wo viele Leute sehr, sehr drauf hingefiebert haben. Passiert es oder passiert es vielleicht auch nicht? Ich weiß es nicht. Oder ha. Ja, ich kann eigentlich gar nicht so viel sagen, außer dass ich enorm Spaß hatte diesmal damit. Manchmal hast du so voll, wo du denkst, ja, okay, ist jetzt fertig, hättest du auch irgendwie besser machen können. Aber die ist echt cool geworden, glaube ich, auch inhaltlich. Die hat mir Spaß gemacht. Und die hat viele Überraschungen zu bieten. Und ich bin stolz und ich bin, Leute, wenn ihr das hört, gebt mir mal Feedback. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Und wenn es scheiße ist, könnt ihr es mir auch sagen. Ja.
Ja,
wie gesagt, out now.
Generell ein bisschen Feedback. Gern gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und es ist so dramatisch und wirklich, und da muss ich auch noch mal also ich muss unsere Janine-Sprecherin Bianca loben, weil die in einer Szene überragend und fast Oscar-reif ist. Also das ist herzzerreißend. Mhm. Ja.
Sehr schön. Okay, wir sind sehr, sehr gespannt.
Gut.
Dann kommen wir jetzt zum letzten Newspunkt, der auch der fette Newspunkt ist, würde ich mal sagen, nach der Hörspielfolge natürlich.
Ja.
Hasbro hat im Livestream am 27.10. Wir müssen ja jetzt hier ein bisschen mit den Daten arbeiten.
Ja.
Hat am 27.10. einen Livestream gemacht, eigentlich für Hasbro Pulse Premium-Mitglieder. Trotzdem konnte jeder den Stream gucken. Das war ein bisschen witzig, war wahrscheinlich nicht so geplant, aber gut.
Der YouTube-Link war nicht gelistet. Habe ich gesehen.
Stimmt.
Also der war nicht gedacht für uns.
Ich weiß gar nicht, wer da dran gekommen ist, wie man den bekommen hat. Aber egal. Inzwischen kann man sich dieses Ghostbusters-Segment ja auch separat bei YouTube angucken. Also wer das nochmal sehen möchte, einfach mal Haslab Proton Pack eingeben bei YouTube, dann findet ihr das. Und ja, bei dem also ich habe es jetzt schon gespoilert natürlich, die meisten wissen es eh schon, ist eigentlich egal. Also jedenfalls hat Hasbro das neue Haslab-Projekt vorgestellt, nämlich das Spangler's Proton Pack. Und ja, wir haben den Stream ja live verfolgt, ne, Timo? Und
ja.
Also ich kann von meiner Seite aus sagen, ich war extrem gehypt. Ich fand's sehr geil. Ja. Du auch, ne?
Ja. Ich fand es gestern gut und heute geil. Und dann, jetzt finde ich es wieder gut. Also,
das schwankt ein bisschen, ne?
Aber das Überwiegende ist, eigentlich alle Gefühle waren immer positiv.
Ja, es sieht extrem geil aus. Also, es ist ja, ich glaube, so ein paar Sachen können wir jetzt hier vorab, also direkt schon mal beantworten, damit das schon mal klar ist. Also das Spangler's Proton Pack heißt ja nicht nur so, weil das eben das Spangler Proton Pack aus dem Film ist, sondern weil es eben auch zu dem Spangler Neutrona Wand passt, den man eben momentan auch noch kaufen kann, den ja Hasbro im letzten Jahr, glaube ich, veröffentlicht hat.
Ja.
Und den kann man halt hier dran packen. Und dran packen, auch schön. Und ja, also das Ding ist absolut geil. Also das ist halt wirklich, das ist Erwachsenenspielzeug. Also ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Also es kostet 429 Euro. Bei Zavi kann man das ja kaufen. Das kann man doch mal hier kundtun, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt. Haslab ist halt die Crowdfunding-Plattform von Hasbro. Das sind halt Sachen, die halt nicht safe direkt in Produktion gehen können, sondern wo halt wirklich erstmal auch die Nachfrage geklärt werden muss quasi. Und man unterstützt das eben, indem man das Pack im Voraus kauft und es wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 erst verschickt. Also dauert noch ein bisschen und die Aktion läuft jetzt noch bis Mitte Dezember.
Ja, hast du schön zusammengefasst.
Ja, gerne.
Klipp und klar.
Zum Pack selber möchtest du ein bisschen was dazu sagen? Was gefällt dir daran? Was gefällt dir vielleicht nicht daran?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich anfange mit den also ich rede jetzt erstmal über die reine Optik. Ist brillant. Also das ist natürlich ein Prototyp, was wir hier sehen, den die auch gestern vorgestellt haben. Aber es sieht halt aus wie ein Filmrequisit.
Ja, definitiv.
Ja, und ich sag jetzt auch bewusst Filmrequisit, um das hervorzuheben. Ich sag jetzt nicht Prop, weil ich finde, das ist schon so ein abgenutzter Begriff. Mhm. Es sieht wirklich aus wie aus dem Film gefallen. Das hat nichts mit den in Anführungsstrichen Toy-Props zu tun, die wir vor Jahren von Mattel bekommen haben. Und es sieht auch tatsächlich noch mal eine Ecke echter aus als der Werfer selbst, der ja schon mega geil war, das muss man ja auch dazu sagen, ja. Aber das sieht halt wirklich, also wenn mir da jetzt jemand sagen würde, dass das Ding ist aus Aluminium komplett, würde ich es auch glauben. Auch wenn ich weiß es halt, dass es Plastik sein wird überwiegend, aber das sieht halt einfach mega gut. Also das sieht nicht aus wie ein Collectible, aber das ist es natürlich. Und der Reiz für mich macht halt auch in erster Linie aus, dass es halt ein Afterlife-Pack ist oder ein Legacy-Pack. Für mich speziell, weil ich habe ja schon ein normales Pack und das ist halt einfach, hat so ein bisschen dieses Vertraute, aber es ist auch, hat auch dieses Frische halt von dem neuen Film. Ich glaube, das reizt mich jetzt noch mal ein bisschen mehr. Und du siehst halt auch diese ganzen Elemente, die dann neu dazugekommen sind. Dieses Kabel, wo da so ein ausgefranstes, so eine Stoffverkleidung drumrum ist. Ja. Ja, das sieht halt einfach aus, als wäre es halt einfach mal 30 Jahre im Trieb gewesen und hätte richtig geschafft und legt dann ein paar Jahre in der Ecke rum. So sieht das aus, auch diese rangenieteten bronzenen
Drähte.
Ansätze, Drähte, ja. Also das ist wunderbar und die haben ja auch ein paar Bilder online gestellt und diese Bilder halt, also egal welche Perspektive man halt nimmt, ist großartig.
Ja, sehe ich auch so.
Auch die die Tatsache, dass du halt das Zyklotron aufmachen kannst und halt einfach mal da reingucken kannst, wie das Innenleben quasi aussieht, also im Film. Ja,
genau. Das ist, glaube ich, auch so mit einer der größten Pluspunkte oder der größten, ja, was soll ich sagen, der größten Boni, die dieses Pack hat, eben, dass du wirklich das aufmachen kannst und dieses Innenleben zum ersten Mal siehst, ne, und da reingucken kannst, das auch teilweise so ein bisschen auseinandernehmen kannst. Und das ist schon ein ziemlich cooles Feature. Und generell auch, dass dieses Flachbandkabel, das so geweathert ist, das halt so aussieht, als wenn das schon echt 30 Jahre alt ist und so ein bisschen verranzt ist und so. Das ist richtig gut gemacht. Dann hat das eben wie der Werfer ja auch teilweise wirklich diese eingearbeiteten Dellen und sowas, ne, was halt nicht nur aufgemalt ist, sondern wo du wirklich auch Struktur drin hast und so. Und gerade auch bei dem Zyklotron selber, da hast du ja diese etwas rauere Struktur. Also das sieht schon ziemlich geil aus. Für viele ja ein großer Kritikpunkt ist ja, dass der Werfer halt nicht dabei ist. Ich mir denke, ja, aber den gibt's ja. Also den kann man ja kaufen dazu.
Ja, und Leute, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um den wirklich schnell noch abzugreifen, ja, weil es wird jetzt einige geben, die da hinterher sind.
Nämlich an ein komplettes Pack haben wollen. Und ja, also den Spengler-Werfer, den kannst du halt wirklich da eben auch dranhängen ans Pack, eben mit diesem V-Haken. Der passt halt zu dem, der am Werfer schon dran ist. Da muss man also nichts umbasteln oder so. Was den Schlauch selber angeht, wissen wir ja zumindest, da ist ja schon durchgesickert, dass ja das erste Stretch-Goal dann wohl auch das Verbindungsstück dann eben sein wird. Also dieser Schlauch. Und der wird ja dann voraussichtlich, nehme ich jedenfalls mal stark an, so wie im neuen Film eben auch aussehen. Der ist ja irgendwie, der sieht ja auch so gepflegt und aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt aus. Also es wäre jedenfalls schade, wenn sie einfach nur so einen schlichten, geriffelten Schlauch mit dazu packen, weil den kriegst du ja eigentlich für ein paar Euro in jedem Baumarkt.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also auch wenn diese Stretch Goal nicht erreicht werden, was ich nicht glaube, weil das muss man ja auch mal jetzt sagen, das Ding ist ja schon über die Hälfte gebackt. Mhm. Also das ist ja schon halb durch zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen. Das heißt, wenn ihr das hört, vielleicht am Wochenende ist es schon finanziert. Ja, man weiß das nicht.
Ich gehe davon aus.
Ja, mal schauen.
Ja, und also für viele auch ein großer Kritikpunkt ist halt, dass kein Alice Frame dran ist. Also das Ding hat zwar wirklich diese Original-Militär-Straps, also diese Schultergurte und diesen Beckengurt und so. Das kommt aber halt direkt aus dem Motherboard raus. Da haben halt viele gesagt, ja, das sieht ja aus wie bei Spirit Halloween. Sehe ich nicht so. Sieht schon ein bisschen cooler aus. Was viele nicht gesehen oder bemerkt haben, ist, dass das Ding aber auch Schraublöcher hat, genau an den Punkten, wo du halt den Frame dran setzt. Das heißt, du kannst irgendwo dir so ein Frame kaufen. Die gibt's ja teilweise auch echt für einen schmalen Kurs. Wenn du mal bei eBay guckst und sowas, findest du auch immer mal wieder so ein Frame. Und dann kannst du dir das selber da dran schrauben. Also das kannst du schon machen.
Das höchste der Gefühle ist, glaube ich, ein Fuffi. Aber meistens habe ich die deutlich billiger gesehen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, aber bei Veranstaltungen gab es die mal irgendwie in so Army-Restposten-Dingern für 15 Euro oder so. Mhm. Also einfach mal ein bisschen rumgucken und da findet man die. Also Alice Frame. Und der Grund, warum die kein Alice Frame beigelegt haben, ist halt, weil das gehört halt der US-Army. Und dann musst du dich finanziell mit der US-Army nochmal einigen. Und das Ding wäre halt noch bedeutend teurer geworden. Ne? Die Alternative wäre gewesen, halt irgendwie da was Eigenes dran zu machen, das so ähnlich aussieht. Aber dann hätten die Leute auch wieder gemeckert.
Ja, ja? Das ist es also, ja immer.
Guckt einfach mal ein bisschen im Internet nach Alice Frame. Und dann findet ihr sofort was. Und wenn ihr nicht sofort was super Billiges findet oder Günstiges findet, dann guckt halt einfach ein bisschen länger. Ich meine, wir haben ja jetzt anderthalb Jahre Zeit, bis die Dinger kommen. Und zur Not einfach Uwe fragen, der kommt immer an die Dinger ran.
Ja, stimmt.
Ja.
Genau. Also das ist ja machbar. Also das ist, glaube ich, für jeden auch einfach da ein paar Schrauben durchjagen. Ich glaube, das kriegt man auch hin, wenn man jetzt nicht so geschickt ist im Basteln. Also es ist absolut nachvollziehbar, warum sie das halt nicht mit dazu gepackt haben. Ich finde es grundsätzlich nicht schlimm, dass es fehlt. Ich glaube, ich würde es da auch nicht noch dran setzen, wenn ich es mir kaufen würde. Ich bin mir immer noch nicht so ganz safe. Ich werde mal gucken, was ich so loswerden kann, ob ich das Geld noch zusammenkriege, bevor das ausläuft. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber wenn ich das Geld zusammenkriege, dann werde ich das direkt da in dieses Pack investieren, weil das Ding sowieso da bei mir aufgestellt wird im Wohnzimmer mit dem Werfer dran, dann ist das einfach ein Hingucker und Spielzeug für Erwachsene halt, ne? Also weiß nicht, für Auftritte, Conventions und sowas, glaube ich, ist das auch nicht wirklich geeignet.
Ich finde es zu schade. Das ist, weiß ich nicht. Es ist wirklich ein Collectible in dem Sinn, dass es ist ein Sammlerstück.
Ja.
Ich finde das immer, also ich leide immer so ein bisschen, wenn Leute sich so Zeug kaufen. Was anderes ist mit dem Spirit Halloween, weil das halt einfach so billig ist, dass es dazu einlädt, ja. Aber wenn du halt so ein teures Collectible hast und jedes Mal, wenn Leute da was verändern, gibt's eins weniger. Mhm. Und meine Empfindung ist halt, ich könnte halt dann niemals Hand anlegen und da irgendwas verändern, weil das wäre dann für mich in meiner Vorstellung kaputt. Das ist dann kaputt. Ich weiß nicht, ist es ein Sammlerstück, das ich mir ins Regal stelle oder das passt nicht ganz ins Regal. Aber ich weiß auch noch nicht ganz irgendwie, ob ich das überhaupt haben will und brauche. Ich finde das Ding cool, aber weiß nicht, inwiefern ich das brauche. Also der Reiz ist wirklich dieser Afterlife-Anstrich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja? Also, deswegen.
Nee, ja? Entschuldigung, red weiter.
Deswegen, das Ding hat ja auch zwei Features. Das hatte Licht und Sound. Mhm. Tatsächlich. Und hat ja zwei Features. Einmal den Afterlife-Modi, Modus, mit wo das ja die Lichter ein bisschen anders verhalten, der Sound auch nochmal ein bisschen anders ist. Und dann das klassische 84er-Modi, wo du halt den bekannten Lichtfluss und Sound hast. Das bräuchte ich aber gar nicht.
Nee, ich auch nicht, aber das Ding ist halt irgendwie so Fanservice. Die Schalter sind übrigens anscheinend im Zyklotron drin für die
ja.
Modi.
Diese zwei Dinger,
so
genau,
zwei das gibt es auch so. Da würde ich mal vermuten, dass das die dann zum Umstellen sind. Irgendwas wollte ich noch erwähnen zum Pack. Also, dass man das auseinandernehmen kann und ins Innenleben gucken kann, das hatten wir schon gesagt. Über die Stretch Goals können wir noch mal reden, weil die sind zumindest bei Haslab auf der Seite nicht ersichtlich, die sind aber zwischendurch mal durchgesickert. Da hat jemand versehentlich schon mal was gepostet. Wir sagen ja. Nicht wer. Und also das erste Stretch Goal, das hatte ich ja schon gesagt, das wird dann wohl dieser Verbindungsschlauch halt von Pack zum Neutrona Wand sein. Dann wird es noch Aufkleber geben, mit denen man das Ganze wohl auf den 84er Style irgendwie ummünzen kann. Also wahrscheinlich Aufkleber, die ein bisschen frischer aussehen und passende Aufkleber dann noch für den Werfer. Das ist auch noch ein Stretch Goal.
Ja.
Ein weiteres Stretch, ja, ob man das braucht, ich weiß es nicht. Ein weiteres.
Macht überhaupt keinen Sinn für mich, aber egal.
Für mich auch irgendwie nicht. Das weitere Stretch Goal sind drei Mini-Puff-Figuren. Also ich vermute mal, also das ging jetzt nicht so klar daraus hervor, ob das jetzt genau die sind, die auch als Dreier-Set jetzt rauskommen zum Film als Plasma-Series-Figuren oder ob das jetzt andere Varianten sind. Ich vermute mal, dass man die dann einfach irgendwo aufs Pack draufpacken kann und so, dass es halt so aussieht, als wenn die das irgendwie auseinandernehmen und so. Finde ich eigentlich eine ganz witzige Idee. Du nicht.
Ja. Ich glaube, es ist einfach dieses Päckchen von Plasma Series Mini Puff, das eh kommt, mit so einem Aufsatz, wo die dann halt irgendwie an einem Pack festgeklemmt werden können. Ja. Okay. Aber ich denke, das sind diese drei Figuren, die sowieso kommen. Natürlich, ja.
Und ja. Was dann wiederum ein bisschen spannender ist, ist das Spengler Notizbuch. Das war noch ein Stretch Goal. Das ist irgendwie, glaube ich, ein 16-seitiges Büchlein oder so mit Aufzeichnungen und Illustrationen von Egon Spengler. Das stelle ich mir schon sehr cool vor.
Ja, das ist ganz witzig irgendwie. Ich muss ehrlich sagen, bei diesen Stretch Goals war jetzt nichts, aber ich gesagt habe, geil. Ich meine, bei dem Schlauch, der ist halt eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Deswegen finde ich, der sollte kein Stretch Goal sein. Und die anderen Sachen, ja, weiß ich nicht. Also geiler finde ich das Pack an sich und der Rest ist irgendwie nur Boni.
Ja, ich bin mal gespannt. Als viertes Stretch Goal gibt's noch diesen Standy. Den hat man ja noch nicht so wirklich gesehen, glaube ich. Zumindest habe ich jetzt nicht drauf geachtet, nur in diesen
Teaser-Bildern.
Da konnte man das in der Silhouette erkennen. Wenn der jetzt nicht dabei ist, fände ich es auch nicht schlimm, weil ich halt da auch einen Gitarrenständer nehmen kann und das da reinpacken kann. Also das
macht
also ja, wirklich
nimmt jeder. Also
das einzige Stretch Goal, wo ich wirklich ein bisschen enttäuscht wäre, wenn es nicht erreicht wird, wäre halt das erste, nämlich dieser Schlauch, weil den also das wäre halt cool, wenn du den halt so hättest, wie der halt im Film auch aussieht. Und das hat man ja auch im Stream gesehen, da wurde ja zuerst wirklich das im Film benutzte Requisit gezeigt, also der Spengler-Protonenstrahler aus dem Film, und der hat ja wirklich diesen zusammengedengelten Schlauch, der aus verschiedenen Teilen besteht und so. Und das sieht halt schon cooler aus, ne, als wenn du einfach dann so einen normalen Schlauch aus dem Baumarkt nimmst.
Ja, das stimmt. Ja, allein schon, ich würde gerne einen Schlauch dabei haben, weil ich was Offizielles da dran haben will und nicht in den Baumarkt gehen will, ja, und dann noch irgendwas bearbeiten muss, weil dann ist schon nicht mehr original,
nee,
dann
für eben mich. Also wenn jetzt kein Schlauch kommt, dann werde ich den Werfer, glaube ich, echt nur daneben stellen. Also vorausgesetzt, dass ich kann mir das Pack dann überhaupt leisten bis dahin. Also das ist ja halt für mich die Voraussetzung. Ich möchte halt das irgendwie über Verkäufe jetzt halt irgendwie finanzieren können. Das, und wenn nicht, dann kaufe ich es mir auch nicht.
Also das größte Problem, glaube ich, was ich damit habe, ist, ich meine, das ist wirklich, glaube ich, das bestmöglichste Pack, das so eine Spielzeugfirma, ja, rausbringen kann für den erwachsenen Sammler und für den Preis. Das muss man auch dazu sagen. Alle Leute, die jetzt sagen, das ist viel zu teuer für das, was geboten wird.
Überhaupt nicht.
Weil ihr müsst halt einfach mal so ein bisschen ausschwärmen und gucken, was so kosten denn Props, also hochwertige Sachen normalerweise, ja. Und wenn ich mir überlege, dass ich irgendwie so ein, ich will jetzt auch keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, ich habe einigermaßen recht, also so ein Star Wars Lichtschwert, das gut aussieht, dann wenn du da schon mehrere hundert Euro für hinlegst, oder Dollar, und da hast du halt einfach nur so ein Griff in der, ja, Hand, und das war's dann, ich weiß nicht, also ich finde das schon, das ist schon gut. Also man kann immer meckern, aber das ist schon gut, und niemand muss es kaufen, ich zum Beispiel. That being said, ich glaube, mein größtes Problem ist, dass so geil das halt auch ist, ich habe ein besseres Pack. Also es bleibt halt ein Plastikpack, und das halt sehr ähnlich ist. Natürlich, dieser Anstrich des neuen Films reizt mich extrem. Wenn das jetzt einfach nur so ein 84er-Pack wäre, dann wäre es keine Frage, dann würde ich es auf keinen Fall nehmen. So bin ich halt so ein bisschen am Überlegen, ob ich halt da irgendwie doch zuschlage. Wir haben ja zum Glück diese 6 Wochen, ja, Zeit. Genau. Aber bitte, ich habe ganz andere Wunschvorstellungen gehabt, aber die hätten sich wahrscheinlich nicht so gut durchgesetzt wie so ein Ding, was bei Cosplayern extrem zieht. Ja. Ich hätte gerne ein zu den Plasma-Figuren passendes Ecto 1 gehabt. Oder was ja Hasbro sowieso nicht machen würde, aber was ich geil fände, wäre halt einfach mal so Blitzway-artige Figuren von den neuen Charakteren. Das hätte ich gerne, ein Trevor im Blitzway-Style oder Hot-Toy-Style. Ja, sowas finde ich geil, cool, weil ich habe halt meinen Fokus einfach mehr auf den Charakteren. Mhm. Die Gadgets sind für mich halt nur Gimmick. Ja. Und ich finde das immer schade, wenn das irgendwie so anders wahrgenommen wird.
Ja, also ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall, gut, bei dem Pack, wie gesagt, das ist halt echt eine Preisrange, wo ich echt gucken muss, ob das wirklich realisierbar ist für mich. Aber so Sachen wie jetzt halt diese Polaroid-Parabrille aus dem neuen Film oder der PKE-Taser oder die ferngesteuerte Falle, das wären so Sachen, die ich mir auf jeden Fall holen wollen würde, weil das sind Sachen, die kannst du dir einfach auch wunderbar irgendwo in den Schrank stellen, ins Regal stellen, wunderbar ausstellen, ohne dass du das jetzt unbedingt so als Roleplay-Zeug nehmen musst oder eben auf Conventions tragen musst. Und das ist halt cool, weil du halt trotzdem damit, das ist halt, wie gesagt, einfach Spielzeug für Erwachsene. Du kannst es in die Hand nehmen, kannst damit irgendwas machen, wie mit dem Werfer halt auch, mit dem Spengler-Werfer so. Das macht halt Spaß, den ab und zu mal in die Hand zu nehmen, Batterien da reinzupacken und einfach mal das durchzuspielen, diese Modi und so. Ich finde das cool. Deswegen hatte ich mir vorgenommen, diese ganzen Prop-Sachen auch echt zu sammeln. Aber wie gesagt, beim Pack, das ist halt echt eine Preisrange, da muss ich gucken. Mal schauen, man wird sehen.
Ja, das ist so. So schaut's aus. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Ich habe meine Wünsche jetzt eingereicht. Ich muss davon ausgehen, dass Hasbro sich daran orientieren wird.
Mit Sicherheit. Gut, ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt zum Thema der Woche kommen, spielen wir erstmal ein bisschen Werbung ein, dann geht's gleich weiter.
New from Ghostbusters, the Ecto-1 Vehicle Playset. When creepy ghosts get loose, the Ghostbusters are on the job. blast from Ecto-1's swing-out seat or the roof. Then release the mobile ghost trap. New Ghostbusters Ecto-1 playset and Fright feature figures. Each set sold separately, adult assembly required.
Merchandise kostet viel Geld. Damit Danny und Timo auch morgen noch in den neuesten Ghostbusters-Shirts den beliebtesten Podcast Deutschlands moderieren können, dürft ihr Spectral Radio auch bei Patreon unterstützen. Wenn ihr alle mithilft, können wir darüber hinaus vielleicht sogar die laufenden Hosting- und Produktionskosten decken, die wir bisher freudig selbst zahlen, um euch regelmäßig wunderschöne Unterhaltung für die ganze Familie zu bieten. Denn wir lieben euch. Liebt ihr uns auch und unterstützt uns unter patreon.com/spectralradio. Und denkt stets daran, wir sind immer bereit, euren Worten Glauben zu schenken. Thema der Woche.
Gut, Thema der Woche.
Thema der Woche.
Wir greifen ja quasi mit dieser Halloween-Folge ein Konzept auf, das wir mit unserer allerersten Halloween-Folge begonnen haben. Quasi Supersender Spuk TV Teil 2. Wir geben euch wieder ein bisschen Filmtipps mit, was ihr heute gucken könnt.
Zur Halloween. Das ist richtig.
Oder auch später noch, weil die Filme, die lohnen sich auch sonst.
Das ist richtig. Und wenn ihr jetzt sagt, wie verdammt, wieso? Das hat nichts mit Ghostbusters zu tun. Ja doch, weil Ghostbusters dreht sich ja auch um unheimliche Stoffe. Und deswegen können wir an Halloween guten Gewissens unheimliche Filme anbieten. Wobei, ja, das sind ja auch sehr familienfreundliche, unheimliche Filme, die wir heute hier euch ans Herz legen.
Aber ich glaube, für manche Kinder auch nicht so geeignet. Also also bei beiden, da waren Sachen dabei, so Stellen und Szenen und Figuren, wo ich dachte, okay, als Kind hätte ich da echt Schiss gehabt.
Ja, das stimmt. Also ihr müsst es selbst abschätzen. Ich glaube, trotzdem sind beide ab 6, was ich, glaube ich, in beiden Fällen ein bisschen, weiß ich nicht. Ich finde diese Alters Begrenzung, sind beide redet gerade mit seinem Kater.
Was?
In beiden Fällen finde ich, hast du mit deinem Kater gerade geredet?
Nein, ich habe gerade auf die Blu-ray und DVD-Höhen geschaut und habe dich bestätigt, dass die beide ab 6 freigegeben sind.
Ach so. Ich finde, die könnten beide so ab 8 sein. Also ich finde generell diese Alterseinstufung von FSK 6 und das nächste ist FSK 12 ist ein zu großer Sprung. Da gehört irgendwie noch was mitten rein, finde ich. Und dann könnten das Eltern individuell entscheiden.
Genau. Die Frage ist, mit welchem Film fangen wir denn an?
Oh, dann würde ich gerne anfangen mit. Also würde ich gerne anfangen mit Monster House.
Ja, dann fangen wir doch mit dem Film an.
Fangen wir
mit
Monster House, ja.
Monster House, jawohl.
Ja. Monster House ist auch ein geiler Übergang, weil der Regisseur dieses Films ja Gil Cannon ist. Mhm. Der Co-Autor von Ghostbusters Legacy. Mhm. Und hier zeigt sich schon so ein bisschen, er hat sich ein bisschen warm gelaufen mit dem Film, möchte man meinen. Monster House ist ein Film von 2006 und zwar ein CGI-Kinofilm von Sony Imageworks, glaube ich. Also er ist ein computeranimierter Film und er ist angenehmerweise nicht so Pixar-mäßig, sondern er ist schon eigen.
Ja, der ist ja über dieses Motion-Capture-Verfahren gedreht worden. Das heißt, es sind ja schon Schauspieler genommen worden und deren Gesichtszüge und die wurden halt auf diese 3D-Figuren übertragen.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, es geht darum, dass eine Gruppe von Kindern oder beziehungsweise wir haben eine amerikanische Vorstadtsiedlung, so ganz klassisch, und da wohnt ein junger Mann namens, wie heißt er denn nochmal? Ich habe den Film gestern erst geguckt.
DJ.
DJ, genau. DJ ist ein hervorragender Name, weil ein Kumpel von mir im Internet jahrelang DJ hieß und er sieht tatsächlich ein bisschen so aus wie ein älterer DJ. Aber egal, also DJ wohnt da und Ihm gegenüber wohnt halt, ist halt dieses alte verlassene Haus. Was heißt verlassen, ist es gar nicht. Da wohnt der alte Nebbercracker. Das ist so ein grantiger Greis, der sofort immer alles einkassiert, was an Spielzeug auf seinem Rasen landet und dann auch immer alle Kinder verscheucht. Runter von meinem Rasen!
Sonst stirbst du!
Willst du sterben?
Also er packt ja auch wirklich die Kinder und schüttelt die durch und so. Er ist schon ein ziemlicher Arsch scheinbar.
Ja, also es liegt ihm schon viel daran, sich durchzusetzen. Und dann hat er irgendwann einen Herzanfall und kommt ins Krankenhaus. Die Kinder denken, er ist tot. Und dann finden sie halt heraus, also dieser DJ mit seinem Kumpel Ketchup und mit einem Mädchen, das dann noch irgendwie durch die Gegend zieht, finden sie halt heraus, dass mit diesem Haus irgendwas nicht stimmt. Ja. Und die Kinder, das ist mir gestern aufgefallen, haben mich ein bisschen erinnert, nicht nur an diese typischen 80er-Jahre-Kinder, sondern auch an die Harry-Potter-Kinder. Dieses Mädchen hat mich ein bisschen an Hermine erinnert und die Jungs sind Harry und Ron.
Ich glaube, das ist aber auch so eine klassische Zusammenstellung von Figuren irgendwie. Ne? Du musst immer den sag ich mal haben, der so ein bisschen der Leader of the Gang ist sozusagen, der irgendwie der Katalysator für die Geschichte auch ist quasi und immer so den Background mitbringt. Dann brauchst du immer den so ein bisschen clownesken Typen, der ein bisschen der Comic Relief ist, der hier Ketchup in dem Fall ist. Ich finde es übrigens irritierend, dass auf der Rückseite der DVD Chowder steht.
Ja, weil der im Englischen so hieß. Wir haben den gestern auf Deutsch gesehen mit englischen Untertiteln. Und der heißt einfach Chowder.
Okay, ja gut, aber dann hätte man ja auch beim deutschen Text durchaus den deutschen Namen nehmen können. Egal. Aber ja, und dann hast du halt wirklich das Mädchen, das unfassbar klug ist und auch immer irgendwie einen Plan parat hat und so. Und doch, die Parallele, die hatte ich nicht so vor Augen, aber das passt schon, ne?
Ja. Es ist eine schöne Chemie zwischen diesen Kindern, das passt schon. Ist auch wieder so ein klassisches 80er-Jahre-Ding, so Goonies-mäßig ein bisschen. Ich fand's damals im Kino, ich fand das sehr cool, dass ich einen modernen Film gesehen habe, der aber so dieses alte Goonies und Amblin-Motiv halt aufgenommen hat, was wir jetzt auch immer zitieren in Zusammenhang mit dem neuen Ghostbusters-Film. Das war ja damals noch was ganz Neues, also wieder was Neues, dass ich erstmal so ein Film besinnt auf das alte. Super 8 war dann auch so in die Richtung, aber der kam, glaube ich, 2 Jahre später. Monster House war so einer der ersten Filme, die ich so wahrgenommen habe, tatsächlich, die das wieder so ein bisschen wiedergespiegelt haben. Heutzutage hat er ein paar Probleme, ist auch nicht, sieht nicht mehr, die Animation ist halt ein bisschen älter geworden. Habe ich aber jetzt kein Problem mit, ich mag ihn sehr. Ja, naja, und die Kinder, ja?
Wobei ich finde, dass man den immer noch echt gut gucken kann. Also ich finde nicht, dass der jetzt irgendwie altbacken aussieht. Der Film ist von 2006, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, 2006.
15 Jahre.
Also ich war echt erstaunt. Ich habe den jetzt tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Ich weiß noch, als er damals im Kino lief, habe ich einen Trailer zu dem Film gesehen und fand den auch mal ganz spannend. Aber ich habe den dann auch völlig aus den Augen verloren irgendwie. Und erst als wir so angefangen haben mit dem Podcasten und so und du den Film auch mal wieder erwähnt hast, ist mir der wieder so ins Gedächtnis gerückt. Und jetzt habe ich den zum ersten Mal gesehen.
Ja.
Und ich finde, der wirkt aber eben immer noch recht frisch.
Ja, das ist schon so. Also gerade am Anfang hat er so eine Sequenz, wo so ein Mädchen auf einem Dreirad durch die Gegend rollt. Und teilweise hat das auch was Wachsfigurenmäßiges, was du öfter hast, wenn du so ältere computeranimierte Filme siehst. Aber das verliert sich dann ganz, ganz schnell, weil das dann auch sich als eigener Stil entpuppt halt und nicht als irgendwie Schwäche, die dem Alter geschuldet ist.
Ich finde aber, es profitiert halt schon davon, dass sie halt dieses Motion-Capturing-Verfahren genutzt haben, weil wenn sie das nicht genommen hätten, hätte es halt noch steifer ausgesehen. Und ich glaube, dann wäre es echt schlecht gealtert. Also so hast du halt immer noch trotzdem, sag ich mal, recht nachvollziehbare Gesichtszüge irgendwo. Mm. Und es sieht manchmal ein bisschen stockend aus, weil die Technik zu der Zeit halt auch noch irgendwie noch so relativ jung war, zumindest so in Bezug auf so komplett animierte Filme in dem Stil halt.
Ja.
Aber dafür sieht das immer noch gut aus.
Es war sehr ambitioniert und das zeigt sich dann halt auch noch lang im Nachhinein. Das stimmt. Ja. Also dieser Nebbercracker, der hat dann diesen Herzschlag, kommt ins Krankenhaus und DJ denkt, er hat ihn auf dem Gewissen. Er hätte ihn umgebracht. weil er sich halt auf den Rasen gewagt hat und dadurch diesen Herzanfall provoziert hat quasi. Und dann glaubt er, also er bekommt nachts einen Anruf und wählt dann die Rückruftaste und dann hört er, dass halt von diesem Nachbarhaus halt das Telefon klingelt, obwohl da keiner mehr drin ist. Und dann merkt er ganz schnell, dass mit dem Haus irgendwas nicht mehr stimmt und denkt sich, okay, das ist der Geist von diesem Nevercracker, der da jetzt irgendwie umgeht und sich an ihm rächen will. Und ich weiß noch, ich fand das, irgendwann wird es ja so eine Tour de Force, also einfach so ein Spaßride halt, wenn das Haus dann lebendig wird und so. Aber es hat auch zwischendurch, bevor halt klar wird, bevor die da reinkommen und das nur angedeutet ist, dass mit dem Haus halt irgendwas nicht stimmt, hat es auch sehr unheimliche Momente. Ich erinnere mich noch damals, jedes Mal, wenn ich den Film halt sehe, dran, DJ liegt dann irgendwie im Bett und die Sonne geht unter und es wird ganz rot in dem Raum und dann fällt halt so der Schatten von dem Haus in das Zimmer und so eine Schattenhand erhebt sich und greift so nach ihm. Das ist mega unheimlich für Kinder teilweise.
Ja.
Ja.
Ich finde gerne, es ist ja generell so immer, wenn sich ein Kind dem Haus nähert und diesen Weg zum Haus beschreitet, dann fängt das Haus ja schon an, sich zu verändern. Und dann bekommt das ja auch, das hat ja so schon, wenn man es so sieht, das muss man ja auch sagen, das Design von dem Haus ist richtig gut. Das ist wirklich echt gut gewählt, weil es sieht aus wie ein Haus, aber irgendwie hat es auch Gesichtszüge. Und genau das passiert dann auch, dass das lebendig wird, dass die Fenster zu so leuchtenden Augen werden und die Tür sich zu so einem Maul verformt und sowas. Und das halt auch irgendwie so Arme bekommt und sich so verändert halt und eine Zunge, die dann so versucht, also der Teppich quasi, ne? Ja. Dann versucht, die Kinder so reinzuholen. Und das ist schon creepy. Also da gab's echt Momente. Ich habe den Film halt auch abends so allein geguckt und dachte mir auch zwischendurch so, Alter, da sind schon Stellen dabei, die sind schon echt nicht ohne.
Ja, also wenn du so allein zu Hause sitzt mit 6 Jahren und die Eltern gehen weg und sagen, ja, wir haben einen Kinderfilm für dich, hier, guck mal. Also für mich wäre das nichts gewesen. Ich hätte dann erst mal eine Weile nicht geschlafen.
Ja, selbst ich fand manche Stellen immer noch echt unheimlich so. Also das ist schon, also die Atmosphäre ist auch echt toll in dem Film. Und der baut sich auch sehr gut auf. Ich finde zwar, also mein größter Kritikpunkt ist ja wirklich das, was du schon erwähnt hast, dass das Haus am Schluss halt komplett lebendig wird und auch weg und auch halt umherläuft und sowas.
Ist ein bisschen zu viel des Guten.
Das ist wirklich ein bisschen too much. Also im Finale, da verheben sie sich ein bisschen. Aber ansonsten finde ich den, so wie der sich aufbaut und so, echt richtig gut. Also auch wie sie dann ins Innere des Hauses gelangen, da hätte ich mir ein bisschen mehr von gewünscht. So, das innen drin finde ich eigentlich mit noch das Spannendste so. Aber das ist schon toll gemacht.
Ja, innen drin, das ist halt, irgendwann wird's halt klar, dass es nicht der Geist ist von dem Nevercracker, der da drin rumspukt. Also hier einfach mal Spoiler-Alarm, wenn ihr den Film noch nicht kennt. Das gilt übrigens für beide Filme, die wir heute besprechen.
Ja.
Sondern es ist so ein bisschen wie in Up, ja? Dieser Nevercracker ist eigentlich gar kein böser Mensch gewesen, sondern der hat irgendwie mal so eine Dame kennengelernt, die im Zirkus quasi vorgeführt wurde, weil sie halt etwas stärker und massiver war und hat sie dann halt mitgenommen und mit ihr sich irgendwo niedergelassen und dann haben die angefangen, dieses Haus zu bauen. Und dann hatte sie einen Unfall und ist da quasi einzementiert worden und ihre Seele ist quasi da in das Haus übergegangen. Ja.
Genau, Entschuldigung, aber das hat ja noch eine schöne Verbindung, deswegen sind es ja Kinder, die halt gefährdet sind. Weil sie ja irgendwie, bevor sie in diese Zementiermaschine gestolpert ist und dann eben in die Grube gefallen ist, wurde sie ja von Nachbarskindern oder so geärgert und gepiesackt und so. Und deswegen hat sie halt auch anscheinend so ein bisschen diesen Hass auf Kinder.
Sie hat auch eine schlechte Vorgeschichte gehabt, als sie da im Zirkus quasi vorgeführt wurde, als dann alle gelacht haben und so. Also es ist schon auch eine sehr tragische Geschichte dahinter. Und ich weiß gar nicht, ob man da von einem klassischen Bösewicht spricht. Oder vielleicht schon, also es ist halt nicht ein böses Haus, einfach so, sondern da gibt es halt einen Hintergrund und sogar, man kann es sogar nachvollziehen, dass das Haus dann so durchdreht quasi. Und gut, am Ende ist es halt Holly. Es gab so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, naja, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Kinderfilm, also wo halt dieser Kronleuchter halt so ein Zäpfchen ist von dem im Rachen und das Haus dann wirklich die Kinder dann auch ausspeit, ja, wenn man ans Zäpfchen rangeht. Ja, aber gut, naja, gut. Ich mach den Film. Ich habe den in den Jahren ganz oft gesehen. Ich finde den gut. Er ist ganz witzig.
Hat ja auch so einen leichten Ghostbusters-Moment drin, als die Kids eben in dem Haus sind und mit ihren Wasserpistolen mit den Taschenlampen dran da so rumlaufen, bewaffnet. Ich fand, das hatte schon ein bisschen Ghostbusters-Vibe.
Da hat er schon geübt für Legacy, wenn die Kids runter in die Mine steigen.
Ja, irgendwie schon, oder? Also, das ist ja echt witzig. Man erkennt ja wirklich Parallelen so. Halt auch dieses, ne, mit diesem etwas gruseligen Haus und so. Das ist ja aber auch einfach ein bekanntes Horrorfilm-Element. Und ich finde aber witzigerweise, dass das irgendwie nicht abgedroschen ist, sondern man sieht ja, dass man das halt auch wirklich clever einweben kann in eine gute Geschichte. Und dann funktioniert es auch trotzdem immer noch. Und es ist ja einfach auch diese Faszination, die man immer hat, so mit alten, verlassenen Häusern oder so. Ich meine, wer kennt das nicht, das gruselige Haus von den Nachbarn irgendwo, weißt du, schräg gegenüber oder so. Das kennt doch fast jeder von uns.
Gott, wir sind als Kinder auch in so verlassene Häuser rein und haben dann irgendwie was alles Mögliche erwartet. Und ich glaube, jede Gegend hat auch so ihr Spukhaus. Wir haben ja so eine Stadt weiter, da gibt es auch so eine verlassene Haus-Luxus-Ruine da irgendwie. Mhm. Ich glaube, da denken auch alle, dass es da spukt und so. Weiß ich nicht. Gerade für Kinder sind das auch so verselbstständige Geschichten halt irgendwie. Wenn da irgendwie ein unheimliches Haus steht, diese Elemente hast du überall. Hast du ja auch bei S zum Beispiel, ja, dieses Haus, was mir gerade einfällt. Und das nutzt sich wirklich nicht ab. Ich finde, das funktioniert irgendwie immer wieder. Man muss immer individuell damit umgehen, was es jetzt mit den Häusern auf sich hat. Aber ich finde, ja, das passt schon. Das Einzige, was ich bei Monsterhaus schade fand, tatsächlich war in dem Menü, dass du halt gespoilert wirst. Ja, das Menü an sich ist geil.
Ja.
Aber du siehst halt schon, wie sich das Haus halt fratzenmäßig verändert und so. Und ich finde, da wird's wahrscheinlich, wär's cooler, wenn du es noch nicht gesehen hast, wenn es im Film passiert.
Du wirst aber eigentlich auch schon vom Cover gespoilert und noch mehr sogar von der Erstauflage der DVD, die ja in diesem Schuber kommt.
Ich weiß.
Wo du ja noch dieses Rädchen dran hast. Übrigens, ich würde wirklich jedem empfehlen, der den Film, also ich glaube, im Stream gibt's den auch, den kannst du, glaube ich, bei Netflix gucken.
Wir haben ihn bei Netflix gestern gesehen. Obwohl ich auch diese Schiebe-Cover-Edition habe. Was war spontan gestern?
Also jeder, der jetzt diesen Film guckt, vielleicht im Stream und sagt, hey, den würde ich mir gerne in die Sammlung stellen, ins Regal oder so, haltet auf jeden Fall Ausschau nach dieser Erstauflage. Die findet ihr bei eBay relativ oft und das auch echt zu richtig humanen Preisen. Ich habe meine für 4 € oder so gekauft und die sieht halt noch fast aus wie neu. Also ich dachte echt im ersten Moment so, dass die halt komplett neu ist, weil die sieht echt unbenutzt aus. Und da hast du halt, also zum einen kannst du das so aufklappen, diesen Schuber, und dann hast du da noch ein schönes Panoramabild drin. Und du hast hier so ein Drehrädchen, das Cover quasi verändert. Also du siehst halt die Kids, die vor diesem gruseligen Haus stehen, und dann siehst du, wie sich das Maul verändert und die Kids wegrennen, je weiter du das drehst, ne, dann der Teppich, der wie eine Zunge nach den Kids schnappt und die so reinzieht. Schon creepy, aber halt auch ein bisschen spoilery, ne?
Ist total spoilery. Also wenn ihr euch das holt, dann zeigt das Cover euren Kindern vorher nicht.
Ja.
Sagt einfach, es ist eine unheimliche Geschichte mit einem Haus und dann sind die angefixt und wollen das sehen.
Richtig.
Und dann sagt ihr denen, aber ihr könnt dann heute Nacht nicht schlafen, und die Kinder werden sagen, doch, doch, wir wollen das unbedingt sehen, und ihr werdet sagen, nein, aber ihr könnt heute Nacht nicht schlafen, und die Kinder sagen, doch, doch, wir wollen das unbedingt sehen, und ihr werdet recht haben.
Genau, ja. Ihr werdet auf jeden Fall recht behalten, ja.
Großartig. Ich frage mich am Ende, wenn das Haus verschwunden ist und in die Luft gejagt wurde, dann bleibt ja nur so eine Grube über, wo diese ganzen Sachen drin liegen, die das Haus eingesackt hat über die Jahre. Mhm. Und dann ist ja Halloween und die Kinder kommen alle vorbei und kriegen halt alle Spielzeuge. Und dieser Nabbercracker, der dann erlöst ist und eine frohe Natur ist, ich glaube, am Ende fragen die Kinder ihn noch, und brauchen sie irgendwas? Und er so, nee, ich komm schon klar, geht mal weg. Mhm. Ich frage mich immer, ja, was macht denn der alte Mann jetzt? Ja, er hat nur noch ein Loch.
Ja, das lässt der Film ja auch ein bisschen offen.
Darum geht's nicht, der ist jetzt obdachlos, aber er hat gute Laune.
Ich find wirklich diesen Twist, den finde ich toll mit dieser Figur. Weiß nicht, weil das so, das gibt halt dem Ganzen auch einen Background und einen Sinn, warum der eben so ist und warum der die Kids irgendwie wegschickt und das halt auch wirklich auf so eine fiese Art, dass er die so schüttelt und denen mit dem Tod droht und sowas, ne? Also, dass er halt die Kinder schützt vor diesem Haus. Ja. Das fand ich halt echt schön geschrieben.
So ist das, ja. Da hast du recht. Mhm. Ich fand das auch schön. Ich finde das immer schön, wenn Leute nicht einfach nur böse sind, einfach so, sondern wenn das ein bisschen erklärt wird.
Ja,
also. Und er ist ja gar nicht böse, er ist ja nie böse.
Ja, aber das macht der Film eben schön, wirklich, weil alles da irgendwie auch so ein bisschen Background hat. Selbst dieser Freund von der Babysitterin von DJ, ja, der auch echt ein Arsch ist. Also zumindest denkt man zu Beginn, was für ein Assi der Typ ist, ne? Der ist ja, weiß nicht, der nimmt ja irgendwie einen Teddybären von DJ und zerreißt den und so aus Spaß, nur damit der kleine flennt und sowas, so, und fängst du an zu heulen. Was für ein Assi. Dann kommt ja raus, dass der eine Geschichte mit diesem Haus hat und dass der ja irgendwie so einen coolen Drachen hatte, mit dem er, den er mal so hat fliegen lassen, und der wurde dann halt von diesem Haus eingesackt, und am Schluss kriegt er diesen Drachen wieder und freut sich total und spielt mit diesem Drachen und so. Und da merkst du halt auch irgendwie so, da hat kein Mensch irgendwie nur eine Seite. Und das finde ich halt gerade für so einen Film, der eigentlich eher ein Animationsfilm ist und wo man ja denken könnte, okay, der zielt eher auf Kinder ab, finde ich das spannend, dass man das da so zeigt, weil das hast du eigentlich sonst nicht so.
Ja, der war cool. Das ist richtig. Übrigens ja auch diese Babysitterin und der Freund, also da sieht man wirklich, dass auch alle Figuren ziemlich, ziemlich cool gestaltet sind. Drumrum. Mhm. Herrlich.
Allerdings.
ja. Und auch wie die Kinder sich kappeln um das Mädchen. Das ist auch lustig.
Das war zwischendurch ein bisschen so, dass ich dachte, okay, heute würde man das, glaube ich, nicht mehr so zeigen, weil schon, also, die sind schon so ein bisschen aufdringlich, oder?
Ja, aber so sind Kinder doch irgendwie.
Ja,
keine Ahnung,
echt?
Irgendwann.
Weiß ich nicht.
Ja, total. Ich habe das total wiedererkannt irgendwie. Also, der kriegt dann irgendwie, DJ kriegt irgendwann einen Kuss, und dann meinte, ich habe ein Mädchen geküsst.
Nee, das fand ich nicht, aber so wie, also, Ketchup ist sowieso die Figur, wo ich oft Probleme hatte, weil der halt wirklich sehr mit dem Holzhammer immer so die Gags in einen reinprügelt. Und manchmal war es mir ein bisschen zu viel, aber ich fand es jetzt auch nicht extrem schlimm.
Ja, aber ich kenne genauso Leute.
Okay.
Oder so Kinder kannte ich, die genauso waren. Und
aber der ist schon oft echt unangenehm. Und als sie Jenny kennenlernen, ist es ja auch echt so, dass sie ja so ein bisschen um ihre Gunst buhlen, ne? Und DJ ist ja noch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, also es ist schon auch ein bisschen schleimig manchmal, wie er es macht, aber das kann man noch entschuldigen mit, er ist halt ein Kind. Bei Ketchup ist es aber manchmal schon so, da kommt schon der alte weiße Mann durch, oder? Der sagt, komm hier.
Weiß ich nicht, ich fand's echt
unangenehm.
Ich kenne echt viele Kinder. Ich habe das selber gesehen. Ich habe mich selbst nicht so getraut, als ich nur. Die sind ja doch sehr jung. Die sind ja am Anfang ihrer Pubertät. Ich habe schon gesehen, wie andere Jungs halt irgendwie sich benommen haben, um zu imponieren. Und du hast daneben gestanden und gedacht, okay, es ist irgendwie seltsam, wie du dich verhältst. Und dann war es noch seltsamer, dass das funktioniert hat. Ja.
Okay.
Bei den. Ja, die war seltsam. Naja, gut, Monsterhaus auf jeden Fall so einer meiner Halloween Kindersgrusel-Favoriten, wenn es so ein Genre geben mag, keine Ahnung.
Ja, das ist echt sehr, sehr cool.
Zu dem nächsten Film muss ich sagen, den habe ich nicht so oft gesehen, und ich bin jetzt auch leider nicht dazu gekommen, den vorher nochmal zu sehen. Deswegen bin ich hier ein bisschen auf dich angewiesen. Aber ich finde den kreativer und noch ein bisschen besser.
Also kreativer auf jeden Fall besser, weiß ich nicht, aber ja, doch, obwohl, doch, wäre schon, doch, würde ich auch sagen.
Ja.
Coraline. Coraline ist von dem Regisseur von Nightmare Before Christmas und da werden fälschlicherweise viele sagen, was, von Tim Burton? Tim Burton ist nicht der Regisseur von Nightmare Before Christmas. Der hat den erschaffen, geschrieben, gestaltet, aber Regisseur war wer anders. Und ich versuche gerade rauszufinden, Henry Slick hieß er, genau.
Ich hätte das lustig gefunden, wenn der Regisseur wer anders heißen.
Ja. Henry Selick war das, genau, nicht Slick. In Coraline geht's im Prinzip um das Mädchen Coraline Jones, die ist 11 Jahre alt und die Eltern ziehen mit ihr halt in einen neuen Ort, in ein Häuschen, das so ein bisschen renovierungsbedürftig ist, sagen wir es mal so, und sie langweilt sich halt, sie ist sehr abenteuerlustig und wie Kinder eigentlich oft so sind, ne? Sie versucht halt viel zu entdecken und so und entdeckt dann irgendwann so eine Geheimtür, so eine kleine. Und nachts geht sie dann durch diese Tür durch und da ist so wie so ein Tunnel drin und auf einmal landet sie in einer Parallelwelt, in der die Eltern ihr total viel Aufmerksamkeit schenken, total nett zu ihr sind, aber irgendwie merkwürdig aussehen, weil sie so Knöpfe als Augen haben. Und es ist aber eine total schöne Welt. Sie fühlt sich da sehr schnell sehr, sehr wohl und freut sich halt, dass es da so schön ist. Sie kriegt da mal ganz leckere Sachen zu essen und so. Und die Eltern sind alle, also sind beide total fantasievoll und ein bisschen verschroben. Und es macht aber total Spaß mit denen. Also das komplette Gegenteil vom wahren Leben halt. Und so versucht sie sich halt jede Nacht da reinzustehen und merkt aber irgendwann, dass da irgendwas auch nicht so richtig stimmt und irgendwann wird's halt gruselig und die Eltern versuchen sie dann auch für immer in dieser Welt festzuhalten und ganz schnell entpuppt sich das Ganze als eine fiese Falle, denn die Mutter, wie sie genannt wird, die sucht sich immer wieder Kinder, die in dieses Haus kommen und versucht die halt in dieser Welt festzuhalten, um sie als Kind zu lieben. Ja, und das halt auf eine nicht so schöne Weise und Coraline steht dann schnell vor dem Problem, dass die Eltern entführt werden. Die werden in diese Welt gezogen. Und Hilfe bekommt sie dann von einem Kater, dem sie schon vorher begegnet ist, der in dieser Parallelwelt auch ist. Also der läuft quasi immer hin und her zwischen der realen Welt und dieser Parallelwelt. Und in dieser Parallelwelt kann er sprechen. Und und so muss sie halt die verlorenen Seelen der Kinder wiederfinden, die dort in dieser Welt verendet sind. Und muss ihre Eltern befreien.
Ja. Großartige Fantasy.
Ja.
Das ist basiert auf einem Buch von Neil Gaiman, der einer der geilsten Fantasy-Autoren überhaupt ist.
Mhm.
Ja, es ist halt noch mal eine Spur kreativer als ein Spukhaus. Das muss man sagen. Ich fand, es hat sowas von einem unheimlichen, kindlichen Fiebertraum. Also ich glaube, ich hätte das unglaublich unheimlich gefunden.
Ja, ich auch. Da trägt aber auch der Stil zu bei. Das ist ja eben wie auch Nightmare Before Christmas und Corpse Bride und Frankenweenie. Das ist halt ein Stop-Motion-Film. Das heißt mit Puppen gedreht, die dann entsprechend immer bewegt wurden, Stück für Stück abfotografiert worden. Ich liebe das, ja. Das sorgt aber dafür, dass es auch so eine gewisse, es wirkt ein bisschen bizarr manchmal. Der Stil ist schon auch, also ich kann schon verstehen, wenn Leute glauben, dass der von Tim Burton ist, weil der Stil schon ein bisschen dran erinnert, aber man merkt schon oft genug, dass es wirklich nicht der Tim Burton-Style ist. Eigentlich aber auf den ersten Blick wirkt es so. Aber es wirkt dadurch auch mal so ein bisschen verschroben, bizarr, wie die sich bewegen. Gerade auch diese Mutter, ne, wenn die irgendwann ihre wahre Form zeigt und so. Das ist schon echt richtig gruselig, finde ich.
Ja. Wobei halt auch zwischendurch halt immer schon in den Sequenzen, wo doch alles in Ordnung ist oder wo so, es gibt ja auch so Fantasiesequenzen, wo Coraline da so eine, ich glaube, die geht da in so einen Keller rein und da ist da so eine Veranstaltung und mit Artisten und so und
ja, das ist dieses Haus von diesem von dem Nachbarn, von dem einen, der irgendwie Artist ist und die Mäuse, die führen da irgendwas auf immer.
Ja. Ich finde das auch schon durch die Stop Motion und durch die surreale Präsentation hat es schon was Unheimliches.
Ja.
Also auf mich als Kind hätte das auch bevor die Mutter sich da als böser Geist oder Dämon oder alternativdimensionales Wesen, was auch immer das gewesen sein soll, geoutet hätte ich es schon unheimlich gefunden. Halt allein diese Knopfaugen schon.
Ja.
da hätte ich auch gerne mal tatsächlich irgendwie so eine Analyse gelesen irgendwie, die sich ein bisschen damit beschäftigt, mit den Knopfaugen und, mhm. Und was es damit auf sich hat und alledem. Ich lieb den Film. Ich habe den Film auch auf DVD. Ich habe den mal bei einem Kumpel geguckt und war ganz begeistert und habe ich mir den auf DVD geholt. Und dann war das so eine 3D-DVD, allerdings mit so einer rot-blauen Brille mhm. irgendwie. Ja. Und das war nicht wirklich gut. Ja. Ich habe den Score von dem Film, der ist auch sehr geil, mhm. muss man auch dazu sagen. Ja,
musikalisch ist der echt fantastisch.
Ich weiß gar nicht, wer das gewesen ist, aber.
Warte, das lässt sich rausfinden.
Ich habe ihn gerade im Kopf.
Ich versuche das hier gerade mal parallel herauszufinden. Nee, aber der ist wirklich fantastisch von der musikalischen Untermalung her. Ach Gott.
Stehen da keine Credits auf der DVD?
Ich kann das gerade hier mit meiner spärlichen Beleuchtung nicht so geil lesen.
Verdammt!
Bruno Coulet?
Der berühmte Bruno Coulet. Genau.
Also denke ich mal, dass man den so ausspricht.
Keine Ahnung, hat er gut gemacht, ja.
Hat er gut gemacht, das stimmt. Ja.
Hat er gut.
Ja, ich generell, also das ist auch einfach ein Film, der ist so dermaßen rund. Und der hat halt nicht diese Schwäche wie Monster House und ist im Finale total drüber und verändert sich da und also das ist alles so gut auch vom Pacing her, also wie das aufbaut aufeinander, wie es erzählt ist, ist genau richtig. Das Finale hat ein gewisses Tempo, ist aber nicht zu schnell und übereilt, ist auch nicht zu episch. Also das passt tonal super. Und du hast ja auch wirklich am Schluss auch noch so ein paar Schreckmomente, selbst als sie wieder in der realen Welt ist, ist sie ja noch nicht so richtig hundertprozentig sicher. Da gibt's dann ja noch mal so ein kurzes Aufbäumen der Mutter. Und das ist
alles. Kommt die in die reale Welt? Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, also es ist ja am Schluss so, dass sie ja aus diesem
durch diesen Tunnel kriegt.
Genau, also sie flieht. Sie hat ja vorher den Kater auf die Mutter geworfen, ja. Und die Mutter versucht dann noch durch die Tür nach ihr zu greifen. Die hat ja diese komischen scherenartigen Hände oder Messer. Ja. Und Coraline schafft es halt noch, die Tür so zuzutreten und dabei fällt die Hand von der Mutter ab und kriecht ihr halt hinterher. Und Coraline schafft es aber noch irgendwie, diese Geheimtür in ihrem Haus in der realen Welt zu schließen. Aber irgendwann kommt ja die Hand da trotzdem wieder raus und dringt in die reale Welt ein. Und dann gibt's ja diese Szene am Schluss, wo sie über diesem Brunnen stehen und die Hand dann auf einmal wieder kommt, lebendig wird und versucht Coraline dieses Relikt irgendwie abzunehmen, also diesen Schlüssel halt, ne, mit dem sie die Tür aufmachen kann. Relikt, das ist natürlich dieser Schlüssel. Und dann kommt ja YB zu Hilfe. Das ist ja der etwas seltsame Nachbarsjunge, der immer so ein bisschen buckelig schief, eine nicht besonders gesunde Körperhaltung hat, der aber Coraline anscheinend sehr, sehr gern mag und deswegen immer mal wieder auftaucht und sie ist oft genervt von ihm, weil er halt viel redet und er ist aber eigentlich ein total netter Typ, so, also ein bisschen sehr verschroben, aber irgendwie auch cool und der hilft ihr ja dann am Schluss und zusammen besiegen sie ja dann die Mutter und wickeln sie ja noch ein in so einem Tuch und werfen sie dann in diesem Brunnen.
Also kommt die doch in die reale Welt ja, nochmal zurück? Ja,
also zumindest die Hand von ihr schafft es noch, diese abgefallene Hand.
Das wusste ich gar nicht mehr. Das ist aber auch irgendwas, wo ich als Kind irgendwie Probleme mit gehabt hätte. Weißt du, wenn du sagst, okay, sie ist jetzt wieder in ihrer Welt und dann ist sie wirklich auch safe.
Ja,
das ist schon. Aber wenn der Film mir halt suggeriert, dass was auch immer da in dieser anderen Welt gewesen ist, quasi rüberkommen könnte irgendwie, das glaube ich, wäre ganz schlimm gewesen für mich. Ja. Ja. Großartig.
Ja, absolut toller Film. Also ich finde es auch wirklich, also vom Design her, wie gesagt, es hat Anleihen von Tim Burton, aber was halt dagegen spricht, dass es ein Tim Burton-Film ist, ist halt, dass es zu modernes Design ist irgendwie. Also die Kleidung der Kinder und so, das ist halt irgendwie nicht wirklich Tim Burton-Style. Bei Tim Burton ist oft alles sehr oldschool gehalten, sehr gothic-like. Auch die Kleidung ist oft sehr altertümlich, viktorianisch angehaucht teilweise, außer bei Frankenweenie, da ist es ein bisschen, aber da erinnert es eher so an die 50er, 60er Jahre, würde ich mal sagen, so an Horrorfilm. Mhm. Und das hast du hier nicht. Also da merkst du halt schon, das ist schon etwas eigenständiger.
Ja, Tim Burton ist halt, hat halt immer Danny Elfman, der wie Danny Elfman klingt, als Komponist.
Das ist auch so ein Punkt, was ich nicht so nachvollziehen kann, weil, also Elfman in allen Ehren, aber inzwischen wiederholt er sich echt nur noch und es klingt Elfman immer gleich.
Der hat echt so eine Highlight-Zeit gehabt. So relativ kompakt und dann hat der sich aber auch relativ schnell überlebt, weil er halt immer nach sich selbst klang.
Ja.
Das ist halt ein bisschen das Problem. Und ja. Und der ist auf jeden Fall sehr eigen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, also ich habe den Score halt auch immer gehabt und jahrelang auch immer mal so nebenbei gehört. Deswegen ist der mir sehr vertraut. Und da wüsste ich jetzt wirklich nicht, womit ich das irgendwie vergleichen sollte. Ja.
Wüsste ich jetzt auch nicht. Also das ist schon sehr, sehr eigen.
Ja, was ist denn die Moral von der Geschichte? Meinst du, was ist die Moral von der Geschichte? Also Coraline flüchtet sich in diese Welt, weil ihre eigenen Eltern zu beschäftigt sind? Ihr Vater sieht aus wie ein Vogel.
Ja, es ist ja... der Vater sieht aus wie ein Vogel. Das ist ja auch ein komischer Vogel. Ja, also im Grunde genommen ist es ja wirklich... Das hat meine Frau gesagt. Es hat ja fast schon was ein bisschen so, also es hat ja fast schon Parallelen oder ist ja fast schon eine Metapher auf, es könnte eine Metapher auf eine Drogensucht sein, theoretisch.
Finde ich spannend. Drogensucht?
Weil es ja eben darum geht, dass man vor der Realität flieht und eine Sucht nach irgendwas entwickelt. Und das ist ja bei Coraline so, dass sie eben nach dieser Welt süchtig ist, wo es so schön ist. Und es wird ja alles so toll vorgegaukelt, dass du halt nicht mehr die Sicht für das Reale hast und das Interesse an der realen Welt verlierst. Das kann man aber auf so vieles anwenden. Das müssen jetzt nicht irgendwie Drogen sein im klassischen Sinne, sondern alles, was dich irgendwie süchtig macht. Also wenn du irgendwie einen übertriebenen Konsum hast, also da reden hier auf jeden Fall die Richtigen drüber, ne? Aber halt wirklich dann den Bezug zur Realität verlierst. Dass das halt ein kritischer Punkt ist. Und ich finde, das fängt der Film gut ein. Und dafür ist der Film echt eine gute Parallele. So, wenn es um diesen übertriebenen Eskapismus geht, dass man halt einfach gar nicht mehr in der Realität zurechtkommt.
Ja, wobei sich ja dann zeigt, diese Welten, in die man sich flüchtet, sind dann auch kein Allheilmittel.
Ja, eben, genau.
Sondern entpuppen sich dann halt auch wirklich als was einen fangen kann. Und ich kann das erstaunlich gerade anwenden auf den ganzen Ghostbusters-Scheiß. Es ist, ja, ich hätte mir gerne eine andere Analyse von dir gewünscht. Aber
sorry.
Egal.
Sorry.
Ja.
Es tut mir leid.
Nein, das ist in Ordnung. Aber keine Ahnung. Ich mach mal noch mal eine moderne Analyse drauf, was mir spontan eingefallen ist. Corallines Problem ist ja auch, dass ihre Eltern keine Zeit für sie haben. Hm? Mhm. Der Vater muss, glaube ich, die ganze Zeit arbeiten und die Mutter ist auch irgendwie beschäftigt oder anderweitig. Von dem Vater habe ich noch das Bild vor, der sitzt immer an seinem Tisch und macht irgendwas und ist nur so halb da und so.
Ja, der schreibt halt. Also die machen im Prinzip beide das Gleiche, die arbeiten an einem neuen Gartenkatalog.
Oh, das ist spannend. Ja, das ist, verstehe, okay. Und das andere in der alternativen Welt hat sie halt eher so Helikoptereltern, die halt, deren Leben sich komplett um sie dreht und die sie halt gar nicht in Ruhe lassen wollen und wirklich komplett für sich vereinnahmen. Richtig. Und das ist halt für das Kind auch nicht gut. Und das halt einfach in so einem fantastischen Setting. Aber ich finde das gut, wenn, das ist irgendwie was, wo man sich, das kann man gucken. Und, weißt du, das ist nicht so wie so eine alte He-Man-Folge, wo dir am Ende gesagt wird, heute haben wir gelernt, bei Rot über die Ampel gehen ist echt kacke, weil da kommt ein Auto und fertig tot. Sondern du es hinterlässt sich halt mit einem Gefühl von, wow, okay, das ist jetzt echt nicht doof gewesen und da steckt echt was dahinter, aber ich kann auch ein bisschen was damit machen. Also das haut mir jetzt nicht die Moral um die Ohren, sondern das lädt halt zum Interpretieren ein. Und das gefällt mir sehr gut.
Ja, mir auch.
Ich mag das. Ich glaube, ich forsche da jetzt auch so ein bisschen, weil mich interessieren würde, was andere daraus gemacht haben.
Mhm.
Dann nochmal. Es gibt auch ein Buch davon, das muss ich mir irgendwann nochmal durchlesen.
Ja, wobei, also das, es ist ja im Prinzip, ich weiß gar nicht, gab es ein Buch und eine Graphic Novel oder war das grundsätzlich eine Graphic Novel?
Ich glaube, es war ein stark bebildertes ein Roman, ein stark bebilderter Roman.
Also ich finde hier die Graphic Novel, die ist von Neil Gaiman geschrieben und von, oh Gott, ich hatte es vorhin, Dave McKean oder so gezeichnet, was spannend ist, weil Dave McKean auch den Arkham Asylum Band gezeichnet hat von Batman und der hat halt so ein, fast schon so ein, also der zeichnet Bilder wie Gemälde, also die Panels sehen halt immer aus wie so Ölgemälde. Das ist ganz spannend. Also der hat echt einen krassen Stil und das ist auch immer so verschroben, abgefahren. Aber ich sehe gerade, da scheint es wirklich mehrere Varianten zu geben.
Es ist ein Roman, der in verschiedenen Auflagen verschieden illustriert wurde.
Aber es gibt auch eine Graphic Novel, sehe ich. Ja. Tatsache. Da gibt es noch eine Variante von P. Craig Russell illustriert. Wobei ich da finde, also diesen realistischen Stil, also das, da fand ich eigentlich den Stil im Film spannender.
Ja, es ist immer so eine Frage. Ich glaube, es ist dann auch, was begegnet dir zuerst und so. Ich meine, wenn du jetzt, glaube ich, als Kind so ein Buch gehabt hättest, dann wäre das für dich deine Coraline.
Ja, das aber ich finde den
stimmt schon, ja. Entschuldigung. Den Filmstil auf jeden Fall auch schön. Der hat was, gerade durch das Stop-Motion-mäßige und so.
Ja.
Das ist sehr, sehr schön.
Ich war gerade mal gucken. Ja, jetzt habe ich hier auch das Kinderbuch gefunden von Neil.
Mit dem schwarzen Hintergrund und sie hat weiße Haare.
Genau. Und das ist von Aurélie Sunet. Ich kann's nicht mehr lesen. Es hat sich illustriert, genau. Und da wollte ich gerade mal reingucken. Da gibt's ja hier immer schön beim großen Versandhaus mit A auch so Leseproben, aber da sind die Illustrationen nicht dabei. Das ist natürlich schade, aber das würde ich mir auf jeden Fall gerne mal holen. Weil ich da wirklich mal gerne den Vergleich hätte.
Und das ist lustig, es gibt da zig Auflagen.
Ja.
Ich habe ja den Roman gefunden, Coraline gefangen hinter dem Spiegel.
Mhm.
Das ist das auch. Datum der Erstveröffentlichung 2002. Genre Graphic Novel. Graphic Novel.
Mhm.
Lustig. Also ich glaube, da kann man wirklich wild aussuchen nach Lieblingsstil. Also das ist in so vielen verschiedenen illustrierten Versionen rausgekommen, aber gut.
Ja, so am schönsten finde ich hier wirklich diese Buchversion, die von Aurélie Néré gezeichnet wurde. Das, weil das auch wieder so ein bisschen so einen leicht verschrobenen Stil hat, das finde ich ziemlich cool.
Gucke ich mir später noch an.
Ja, also das ist wirklich ein fantastischer Film und den finde ich auch echt ein bisschen besser als Monster House, aber Monster House ist auch fantastisch, also unbedingt beide Filme angucken.
Ja.
Das muss nicht zwingend auch nur zur Halloween sein. Ich finde, die kann man auch so zwischendurch mal gut gucken.
Nein. Und gerade jetzt, ich meine, Halloween läutet ja die dunkle Jahreszeit ein.
Natürlich, ja. Das, wir haben es schon lange nicht mehr
erwähnt. Und da bietet sich an jedem Abend ein wohliger Gruselschauer an. Für die ganze Familie, unsere beiden Tipps halt. Mhm. Inwiefern eure Kinder da irgendwie das wegstecken, müsst ihr halt selbst entscheiden.
Genau.
Ja.
Ja, wunderbar.
Ja.
Dann hast du das,
tschüss.
Oder? Nein, dann vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wir wünschen euch ein schönes, hoffentlich nicht zu gruseliges Halloween. Mit euren schlechten Horror-Grusel-Moderatoren. ja. Habt viel Spaß, nascht nicht zu viel und hören wir uns beim nächsten Mal. Also ja. wir beide hören uns beim nächsten Mal und ihr hört uns beim nächsten Mal, weil wir hören euch ja nicht, logischerweise.
Ja, wir hören uns auch eher noch, bevor ihr uns wieder hört, weil wir uns öfter hören. Nur mal zur Info.
Na, haben das alle verstanden? Okay, dann gut, okay. Sind wir raus.
Jawohl, ich bin auch okay. Raus.
Deswegen habe ich gerade wir gesagt.
Ja, das beinhaltet mich. Ist mir auch gerade aufgefallen.
Okay, also Countdown. 3, 2, 1. Tschüss.